Gitte, Schnitte, Mitte.
Brigitte.
Aber ist ja ähnlich wie Gitte.
Sitte.
Sitte finde ich gut.
Fritte.
Fritte. Eine gesittete Fritte.
Und bitte.
Und bitte.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi. Wir sind mal wieder zu zweit und ja, ich frage das öfter mal, wenn wir zu zweit sind. Was bedeutet das? Meistens Amiga. Und das ist auch dieses Mal der Fall.
Das stimmt. Eure Lieblingsamigos sind wieder am Drücker. Und wieder einmal haben wir uns heute ein Spiel rausgesucht, von dem wir ursprünglich dachten, es sei ein exklusiv für den Amiga erschienenes Spiel. Das stimmt aber gar nicht, haben wir festgestellt.
Ja.
Es kam nämlich noch auf diversen anderen Plattformen raus. Auf jeden Fall ist es in unseren Herzen ein Amiga-Spiel. Also für uns ist das ganz klar mit diesem System verbunden. Wahrscheinlich darum, weil es so eines der ersten Spiele gewesen ist, das wir damals in unseren Boxen hatten.
Du zumindest. Ich glaube, ich hatte es erst ein bisschen später, aber ich hatte ja meinen Amiga auch früher als du.
Ich habe es von dir bekommen. Das weiß ich noch. Mhm. Das war eine Sicherheitskopie.
Ich habe es dir ausgeliehen und du hast es mir wiedergegeben und egal, lassen wir das.
Vielleicht waren das die Disketten, die du dir neulich abgeholt hast, als ich aus England wiedergekommen bin.
Das könnte sein, aber habe ich dir nicht Disketten gebracht?
Gegeben hat's.
Das reicht. Komm hier, Lass mal loslegen.
Yes. Fire and Ice ist auf jeden Fall eines dieser ganz typischen Jump'n'Runs dieser Zeit, das sich in diese endlos lange Reihe von Maskottchen-Plattformern einreiht, von denen es damals ja haufenweise gab. Und dass das wirklich so ist, beweisen wir jetzt, indem wir ganz spontan jeder drei davon aufzählen, ganz unvorbereitet aus der Hüfte. Also jeder drei Maskottchen Jump'n'Runs, bitte.
Bubsy, Sonic.
Amiga.
Achso, Amiga, verdammt. Mr. Nuts.
Mhm.
Bubsy. Gab's Bubsy auf dem Amiga? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ich kenne Bubsy gar nicht, ehrlich gesagt.
War so eine Katze, so ein Katzenviech mit so einem weißen T-Shirt und einem roten Bär auf der Brust. Mr. Nuts und Zool.
Okay. Super Frog,
mhm.
Titus the Fox und es müssen ja keine Tiere sein.
Nicht zwingend, Maskottchen halt.
Yo-Jo.
Oh.
Oder Coolspot.
Ja, das finde ich besser, das hatte ich auch noch im Kopf.
Ist auch gleichzeitig noch ein Werbemaskottchen.
Ja, richtig, richtig, richtig.
Ja, ist doch super. Ja, seht ihr mal, also 6 aus der Hüfte plus Fire and Ice haben wir schon 7.
Ich habe noch Sonic gesagt, wenn man noch auf die Konsolen geht und da wären noch sehr viel mehr, aber Sonic ist natürlich auch sehr, sehr bekannt.
War auf jeden Fall schon einiges an Getier dabei.
Mhm.
Kojoten hatten wir noch nicht, denn in Fire and Ice ist tatsächlich das Maskottchen. Ein Kojote, genauer gesagt Cool Coyote. Und der ist blau und bepelzt.
Aber der ist jetzt noch nicht an der Reihe.
Das stimmt.
Lass uns doch erstmal ganz kurz in die Key Facts gucken. Wir spielen heute Fire and Ice, The Daring Adventures of Cool Coyote. Übrigens kenne ich diesen Untertitel erst seit dieser Folge.
Mhm.
Der Entwickler war Graftgold, Publisher war Renegade Software, das Erscheinungsjahr 1992 und das Ganze gab es auf dem Amiga, auf dem Atari ST, dem CD32, für DOS, für das Sega Master System sogar und den Akron Archimedes.
Ja,
also viel mehr als ich gedacht habe. Du hast mir ja in Vorbereitung vollmundig versprochen, dass wir ein Amiga-exklusives Spiel spielen.
Ja, das stimmt.
Und in der Recherche stellt sich dann erschreckenderweise heraus, das ist ja gar nicht Amiga-exklusiv. Das gab es sogar für das Master-System. Wie verrückt ist das denn?
Ja, es sollte sogar noch auf 2 weiteren Systemen rauskommen, hat es aber nicht geschafft am Ende. Mega Drive und Game Gear sollte auch bedient werden. Kann man ja schon mal so ein bisschen vorweg spoilern. Aber immerhin, ein Sega-Vertreter dabei.
Mhm. 1992 haben wir gerade gesagt. Lass uns doch mal gucken, was 1992 so los war. Denn das Jahr haben wir schon öfter gehabt und wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, 1992, so gerade die frühen 90er, 91, 92, 93, das sind so schon mit die besten Jahre, so spielemäßig und auch im Bereich Film, aber auch vor allem für den Amiga, war das ein wichtiges Jahr. Da sind nämlich ein paar krasse Spiele, teilweise Klassiker erschienen für den Amiga. Das war zum Beispiel 1869, Apydia oder Apydia, Desert Strike ist auf dem Amiga erschienen, Dune 2 ist erschienen, Flashback, History Line 1914 bis 1918, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, The Lost Vikings, Mortal Kombat, der Patrizia, Pinball Fantasies und jetzt gehen wir mal weg vom Amiga, Streets of Rage 2 und auch Super Mario Kart. Also da sind ein paar richtig krasse Hochkaräter dabei. Natürlich nicht alles exklusive Amiga-Spiele, so wie auch dieses Spiel nicht, Tobi. Ne? Mhm. Indiana Jones and the Fate of Atlantis gab es definitiv auch auf dem PC.
Ja, viele von denen, die jetzt in der Liste aufgetaucht sind. Aber ich glaube, einige von denen haben wirklich auf dem Amiga am meisten Erfolg gehabt, beziehungsweise waren dort schon sehr, sehr populär. Also 1869 zum Beispiel ist für mich zumindest ein ganz großer Klassiker für den Amiga. Apydia sogar Amiga-exklusiv. Desert Strike verbinde ich mit dem Amiga, gab es auch auf anderen Systemen, aber für mich sind das meiste hier von Amiga-Klassiker.
Ich kann mich an Dune 2 erinnern. Das habe ich natürlich auf dem Amiga gespielt, mit der wundervollen Sprachausgabe damals.
In Ordnung.
Jawohl.
Jawohl.
Kurz schon fertig. Und dann habe ich das auf dem PC bei meinem Kumpel Elmar gesehen. Grüße gehen raus. Und im Intro gab es mehr Animationen, das sah geiler aus, aber es gab keine Sprachausgabe. Beziehungsweise, er hatte keine Soundkarte, also es gab gar keinen Sound. Aber auch mit Soundkarte hätte es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, keine Sprachausgabe gegeben. Also der Amiga hatte da schon noch die Nase vorn vorm PC.
Ja, definitiv auf einigen Ebenen. Liebe Hörer, ihr könnt wieder aufwachen. Wir sind wieder fast auf Spur. Es geht jetzt wirklich gleich los. Noch kurz die Filme des Jahres 92 einmal durchgeguckt. Kevin allein in New York ist erschienen. Sister Act, Basic Instinct, Hook, My Girl, Batman Returns, Bodyguard und Wayne's World.
Habe ich alles gesehen?
Ich glaube, ich auch. Sister Act bin ich mir nicht ganz sicher.
Den habe ich sogar im Kino gesehen.
Okay.
Ja, ja, doch. Was war musikalisch denn los? Das war eine progressive Zeit. Irgendwie Salt and Pepper sang Let's Talk About Sex. Die haben Aufklärungsarbeit betrieben. Und dann lief im Radio noch Inner Circle mit La 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 Long rauf und runter.
Auch Aufklärungsarbeit irgendwie?
Ach ja, war auch irgendwie nicht so geil, also, finde ich.
Aber du weißt, um was es geht in dem Song.
Long?
Push it some more.
Ja.
Ja, also
habe ich nie darauf geachtet tatsächlich.
Niemand hat, glaube ich, darauf geachtet, und schon gar nicht wir oder ich jedenfalls nicht. Auf jeden Fall war das nicht so ganz jugendfrei.
Nee, das stimmt allerdings. Und jetzt sind wir dann wieder auf Spur.
Jetzt sind wir wirklich auf Spur. Es geht los. Fire and Ice. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen für den einen oder anderen. Ein Klassiker für dich auch?
Ja und nein. Wir schmeißen ja gerade, wenn es um den Amiga geht, also vor allen Dingen du, schmeißt mit dem Wort Klassiker ja sehr gerne um dich.
Ja.
Persönlicher Klassiker. Meine Geschichte mit dem Spiel ist so eine Geschichte des Suchens. Ich bin ja Sega-Kind. Weiß nicht, ob du das wusstest.
Nee, erzähl doch mal.
Ja, ich bin ja Sega-Kind. Habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Egal. Als Sega-Kind fand ich Sonic natürlich irre cool. Und ich wollte immer irgendwie einen Sonic auf dem Amiga haben, weil ich hatte ja nur einen Amiga und kein Mega Drive. Darum habe ich immer so ein bisschen neidisch aufs Mega Drive und auf Sonic geschielt und habe jedes Jump'n'Run, was mir irgendwie unter die Finger gekommen ist, was mir irgendwie in den Diskettenschacht gekommen ist, habe ich mir angeguckt und habe irgendwie auf ein Sonic-Substitut auf dem Amiga gehofft. Und auf eine Weise war Fire and Ice damals tatsächlich so ein Spiel, was für mich grob so irgendwie Sonic auf dem Amiga war.
Ja, blau zum Beispiel.
Blau zum Beispiel. Schönes großes Sprite. Ja, nicht so schnell, aber irgendwie hatte das für mich so Sonic-Vibes. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Und wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne, dann hat mein Schulfreund damals, der Fahim, auch da gehen Grüße raus, das Spiel angeschleppt, zusammen mit BC Kid. Und das weiß ich noch so genau, oder glaube es noch so genau zu wissen, weil Fahim BC Kid besser fand als Fire and Ice. Ich war aber eher Team Fire and Ice. Ich war da halt von der schönen Grafik geblendet und ja, dem schönen großen Sprite von Cool Coyote. Das ist so meine Geschichte mit dem Spiel. Und deine beginnt ja damit, dass ich dir nach deinem Englandaufenthalt wahrscheinlich die Disketten von Fire and Ice vorbeigebracht habe. Oder so.
Genau, also dank dir war Fire and Ice eines meiner ersten Spiele, das ich überhaupt auf dem Amiga hatte. Ich glaube, es hatte sogar eine einstellige Nummer in meinem Diskettenverzeichnis. Und ich habe ja gerade schon gesagt, für mich ist es ein richtiger Amiga-Klassiker, den ich immer mal wieder gerne gespielt habe, wenn auch nie sehr weit, geschweige denn durch.
Mhm.
Ob das jetzt wirklich einer gewesen ist oder ob das nur in meiner Wahrnehmung ein Klassiker sein könnte, keine Ahnung. Zumindest war das Spiel einfach für mich zu schwer, beziehungsweise ich hatte auch vielleicht nicht die Geduld und ich hatte auch vor allem genug Alternativen. Die haben wir ja gerade schon teilweise aufgezählt, die Jump'n'Runs, die es dann noch so gab.
Mhm.
Und die ließen sich teilweise schon besser spielen. Insofern war das auch nicht so dramatisch. Aber für mich war Fire and Ice immer schon eines der besseren Jump'n'Runs, wenn man schon kein Sonic oder Mario spielen konnte. Zumindest grafisch hat das ja doch schon einiges hergemacht.
Ja.
Ja.
Und dann steigen wir ein bisschen ein in die Vorgeschichte des Spiels erstmal und schauen uns den Entwickler an, nämlich Graftgold.
Genau.
Und das war nicht gerade ein Leichtgewicht. Die Firma, die hat eine echt lange Geschichte hinter sich, in der ein paar wirklich große Meilensteine entstanden sind. Tobi, da müsstest du mir wahrscheinlich auf die Sprünge helfen. Uridium für den C64 zum Beispiel oder auch Paradroid. Ist das nicht Gunnars Lieblingsspiel?
Ich meine, es ist eines von Gunnars Lieblingsspielen, ja.
Ja, okay, ich hab mal irgendwie sowas gehört. Ja. Aber die haben auch Portierungen gemacht, waren damit auch durchaus erfolgreich. Die haben zum Beispiel für den Amiga, für den C64 und auch für den Atari ST die jeweiligen Versionen von Rainbow Islands gemacht.
Ja, und ich meine, Rainbow Islands ist auf jeden Fall schon ein großer Name.
Definitiv. Das ist meines Erachtens so groß, dass ich, obwohl ich dieses Spiel nie gespielt habe, sogar die Musik erkennen würde.
Mhm.
Also würdest du mir jetzt 3 Melodien aus dieser Zeit vorspielen und sagen, welches davon ist Rainbow Islands, könnte ich dir das sofort sagen.
Ja.
Ich glaube, ich könnte es dir jetzt nicht vorsummen, aber ich würde die Musik erkennen.
Ich wollte gerade fragen, ob du das nicht mal machen könntest. Aber gut, ist ja übrigens auch der Nachfolger von Bubble Bobble, ne?
Ja, irgendwie.
Irgendwie. Man mag es kaum glauben.
Nicht so richtig, aber irgendwie.
Also ich habe es gespielt auf dem C64. Schönes, buntes Spiel auf jeden Fall. Und das sind vielleicht nicht alles Spiele, die bei uns eine riesige Rolle gespielt haben, also bei uns beiden, die aber für die Computerspielwelt sehr relevant gewesen sind. Allein schon Uridium gilt ja technisch als eines der fortgeschrittensten Shoot'em-ups dieser Zeit, aber auch Paradroid war technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Bekannt für sein unglaublich gutes, programmiertes, weiches Scrolling und so, wird heute noch von sehr vielen Spielern geschätzt und von Gunnar anscheinend ja auch.
Mhm.
Die Happy Computer sagte damals sogar, es sei die fast perfekte Kombination aus Strategie und Action. Ich kann es leider nicht so richtig beurteilen, ich habe es nicht so richtig gespielt. Also ich habe es mir mal auf dem Amiga Mini angeguckt, das ist ja mit drauf. Fand es jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so geil.
Hm. Tja, Gunnar, überzeug uns. Aber egal, zurück zum Anfang. Gegründet wurde Graftgold nämlich 1983 von einem gewissen Steve Turner. Damals noch als ST Software England.
Und ich glaube, es hat in dem Fall nichts mit dem Atari zu tun.
Nee, wahrscheinlich mit Steve Turner.
Ah.
In der Anfangszeit hat man damals vor allen Dingen Spiele für den ZX Spectrum entwickelt. Das war das System, auf dem Steve auch zu Hause war. Sein erster Computer war nämlich tatsächlich ein ZX Spectrum, genauer gesagt ein ZX80. Also das Teil, das man noch selber zusammenbauen musste.
Mhm.
Völlig verrückte Zeiten. Unterstützung bekam er schon bald von seinem guten Kumpel Andrew Braybrook, den er dann in seiner Firma angestellt hat, der fortan für Game Design, Programmierung und Grafik zuständig war. Weißt du eigentlich, woher die beiden sich kennen?
Die kennen sich aus einem Computerclub, glaube ich. Die haben ja auch im selben Ort gewohnt und kannten sich auf jeden Fall schon eine Weile. Und ich glaube, es gab da eine recht kurze Anbahnung, beziehungsweise ein ganz interessantes Gespräch, aus dem dann resultiert ist, dass Andrew dort bei ihm angefangen hat. Da fragte nämlich der Steve, ob er denn bei ihm arbeiten wolle. Und er antwortete wohl, ja, worauf Steve dann erwidert haben soll, okay, lass uns ein Bier trinken gehen. Ja. So zumindest die Legende, aber so oder so ähnlich war das wohl damals in dieser guten alten Pionierzeit, da hat man sich einfach auf ein Bierchen getroffen und dann ging's los.
Ich habe gelesen, die kannten sich aus einer Band, die haben zusammen in der Band gespielt.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Echt? Ja, einer von denen Gitarre, einer von denen Bass, ich weiß nicht mehr welcher was, auf jeden Fall hat der eine regelmäßig Bass gespielt, manchmal auch besser.
Sorry. Kleines Tribute an Heinz Erhardt an der Stelle. Und am Anfang, da hat der Andrew noch Spiele entwickelt für den eher unbekannten und auch etwas obskuren Dragon 32 beziehungsweise den 64. Da hat er Spiele hin portiert. Ich selber kenne die Kiste nicht, scheint aber etwas gewesen zu sein, was dann nach und nach vom Markt verschwunden ist und bald auch nicht mehr relevant war. Stattdessen hat man sich dann eher auf den sehr viel populäreren C64 konzentriert, womit man einigermaßen erfolgreich war, zumindest so erfolgreich, dass man 1984 eine haftungsbeschränkte Gesellschaft gründen konnte, also quasi eine GmbH, die dann Graft Gold heißen sollte. Und maßgeblich verantwortlich für diese ersten frühen Erfolge war neben der Qualität der Spiele natürlich auch der Publisher Houston Consultants, der in dieser Zeit zu einem ziemlich erfolgreichen Verleger in England wurde. Und die hatten im Gegensatz zu vielen anderen Publishern eine eigene Kopieranlage für ihre Datasetten beziehungsweise für ihre Kassetten, für die Datasette so rum, wodurch sie eine viel bessere Kontrolle über ihre Produktion hatten und auf Trends und Nachfrage somit auch besser und schneller reagieren konnten. Und auch Uridium oder Paradroid, die wir eben erwähnt haben, die kamen auch aus dieser Zeit und wurden ebenfalls von Houston veröffentlicht. Zum Ende der 80er allerdings kam Houston dann in finanzielle Schwierigkeiten, weshalb sich Steve Turner dann nach einem anderen Verleger umsehen musste. Und den fand man dann schließlich in Telecom Soft, das war die Softwareabteilung der British Telecom. Ein paar Mitarbeiter von Houston, die hatte man dann sogar noch mitgenommen zu Graft Gold, also so ein bisschen ausgespannt. Und nach einigem rechtlichen Hin und Her mit Houston entstanden dann also von 1987 bis 89 diverse Spiele für Telecom Soft, bis die wiederum 89 an Microprose verscharrt worden sind. Und das wiederum hatte zur Folge, dass zum Beispiel von Kritikern die viel gelobte Portierung von Rainbow Islands gar nicht mehr von Telecom Soft, sondern von Ocean veröffentlicht wurde.
Das ist aber alles ganz schön kompliziert.
Ja, schon.
Also ich finde sowas immer ganz schön verrückt, wie so Sachen verkauft werden und irgendwas wird an Microprose verkauft, aber dann kommt das plötzlich von Ocean. Ja. So, wie kommen solche Sachen zustande? Das ist schon ein bisschen verrückt. Apropos verrückt, die Namensgebung finde ich auch ganz interessant. Ich habe da was gelesen, als du Graft Gold das erste Mal erwähnt hast, habe ich so gedacht, okay, wie kamen die auf den Namen Graft Gold? Und es war der Steven Turner, der mal in einem Interview gefragt wurde, wie die auf den Namen der Spiele gekommen sind, weil die ja so mit Paradroid und Uridium schon so merkwürdige Titel hatten.
Das klingt so ernst und authentisch irgendwie, ne? Als wäre das was Echtes. Uridium klingt wie ein Element.
Ja, genau. Und da hat er in diesem Interview gesagt, und fand ich tatsächlich ganz interessant, die wollten einfach Lizenzproblematiken aus dem Weg gehen und haben darum sich so Fantasienamen ausgedacht. Und da ist jeder mal mit um die Ecke gekommen. Das war nicht irgendwie, dass es nur einer gemacht hat, sondern der da an dem Spiel gearbeitet hat, der hat eine Idee für einen Namen gehabt und dann wurde der reingeworfen. Mhm. Fand ich ganz interessant, wie so Namen von Spielen zustande kommen, ja. So als kleiner Einwurf mal. Aber wir befinden uns hier ja auch in einer Zeit oder einer Ära, in denen sich die Art und Weise, in der Spiele entwickelt wurden, ja schon grundlegend geändert hat. Ne? Nicht nur in der Namensgebung, sondern auch in der Programmierung und in der Entwicklung ganz allgemein. Da war vorher die 8-Bit-Ära, da waren ganz oft einzelne Personen nur wenige Wochen oder höchstens ein paar Monate mit der Entwicklung von Spielen beschäftigt. Die 16-Bit-Technologie war aber sehr viel anspruchsvoller und die Entwicklungszeiten wurden länger, die Budgets größer und die Teams mussten deswegen auch größer werden. Es haben einfach deutlich mehr Menschen an den Projekten gearbeitet, um die erfolgreich umzusetzen. Das hat der Andrew Braybrook tatsächlich auch in einem Interview erwähnt, dass er es auch ein bisschen schade fand, dass du als Designer viel weniger Kontrolle dann über deine Spiele hattest, dass du nicht mehr auf der Verpackung drauf standst, dass irgendwelche Firmen das Marketing übernommen haben und so. Also das war definitiv eine Zeit des Wandels, ganz klar.
Ja, für Graft Gold war das aber erstmal kein großes Problem. Durch die Lizenzen aus ihrem Portfolio ging es der Firma eigentlich ganz gut, sodass man sogar noch ein paar weitere Mitarbeiter einstellen konnte, um diese hohen Ansprüche erfüllen zu können.
30, ne?
Es waren um die 30. Also es war dann schon eine echt einigermaßen große Firma, wenn man bedenkt, dass sie da zu zweit oder zu dritt, zu viert angefangen haben. Aber trotzdem ging es erstmal ein bisschen holprig weiter. Es gab vertragliche und lizenzrechtliche Schwierigkeiten, unter anderem auch mit Activision, mit denen man früher schon mal zusammengearbeitet hatte. Zudem hatten sie auch gerade das Spiel Realms für Activision entwickelt. Das war ein relativ teures Echtzeitstrategiespiel. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als Activision ebenfalls in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten gewesen ist. Das heißt, es floss auch erstmal kein Geld aus dieser Richtung. Und weil Graft Gold mittlerweile auch keine Verträge mehr mit Microprose hatten, sah das gar nicht mal so gut aus. Und auf den grünen Zweig kam man dann schließlich durch Virgin Interactive, mit denen GraphCode ebenfalls schon ein paar Jahre vorher bei der Entwicklung von Super Offroad zu tun hatte. Und für die entstanden dann so etwa zwischen 91 und 93 viele Spiele für Sega unter anderem, für das Sega Master System und den Mega Drive und das Game Gear. Und auch Realms, für das man die Rechte inzwischen von Activision wieder zurückgekauft hatte, wurde 91 fertiggestellt und dann von Virgin auch herausgebracht. Parallel dazu haben GraphCode aber auch noch andere Kontakte geknüpft, nämlich zu Renegade. Und die gab es auch erst seit 1991 und die wurden tatsächlich als Tochterunternehmen von den sagenumwobenen Bitmap Brothers gegründet.
Das erklärt die Sonnenbrille.
Kannst du gleich nochmal, wenn es soweit ist, näher beschreiben, was es damit auf sich hat.
Ja, ja, ja. Also bleibt gespannt hier, Foreshadowing. Shadowing, Sonnenbrille. Wegen Sonne, also wenn Schatten und Sonne, dann tritt man, egal, mach weiter.
Merk dir, was du sagen wolltest. Ja. Zumindest waren die Bitmap Brothers, naja, ähnlich wie unsere Jungs von GraphCode, auch nicht so richtig zufrieden mit diesen Praktiken der großen Konzerne, mit den Auflagen ihrer Publisher und so weiter. Die hatten zum Beispiel viel mit Mirrorsoft zu tun. Wir erinnern uns an Tetris,
die das betrieben haben,
mit denen es auch nicht immer nur rund lief. Und von daher haben sie sich dann kurzerhand einfach ihren eigenen unabhängigen Verlag gegründet, um ihre Spiele selber zu publishen. Und eines ihrer großen Anliegen war es, und da sind wir wieder bei der künstlerischen Freiheit, den Entwicklern und somit auch den Künstlern mehr Freiheiten und vor allem auch wieder mehr Anerkennung zu geben. Und diese Haltung hatten sie natürlich, weil sie ja selber als Entwickler und auch Künstler aktiv waren und schon viele große Spiele entwickelt hatten. Und so gab es dann auch Verträge mit den Bitmaps und das erste Spiel, das in dieser Konstellation veröffentlicht wurde, war Fire and Ice. Übrigens das erste Spiel von GraphCode für den Amiga.
Ach, guck. Ja, das passt doch. Dann lass uns doch endlich mal einen Blick in das Spiel werfen.
Ja, hat jetzt ja ein bisschen gedauert. Also sorry für die kleine Herleitung, aber ich fand die Geschichte irgendwie ganz nett.
Ist definitiv was man wissen kann, wenn man möchte. Und dieser Podcast ist ja auch da, um etwas zu lernen.
Wir haben einen Bildungsauftrag.
Ja, richtig. Und wir haben jetzt schon ein bisschen was über die Macher erfahren, aber kaum ein Wort über das Spiel selber, über diesen Maskottchen-Plattformer Fire and Ice verloren. Und dieser Begriff Maskottchen-Plattformer, den haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Wer genau ist denn hier unser Maskottchen? Wir haben ihn ja schon erwähnt, Cool Coyote. Das ist der Protagonist in diesem Spiel. Ein blaupelziger, putziger Coyote in orangener Latzhose. Wirklich putzig. Und der trägt manchmal sogar eine schicke Skibrille.
Oder eine Sonnenbrille, wie du gerade gesagt hast.
Und manchmal auch eine Taucherbrille. Also er hat auf jeden Fall eine Auswahl an Brillen.
Ja, und ein Brillengesicht.
Ja, definitiv. Die stehen ihm alle super.
Ja, ja.
Das habe ich mit ihm gemeinsam übrigens. Ich habe auch
das
Brillengesicht.
Absolut. Du hast noch keinen blauen Pelz.
Da bin ich ganz froh drum, muss ich sagen.
Er trägt zumindest gerne Brillen, warum auch immer.
Etwas merkwürdig finde ich, dass die Skibrille im ersten Abschnitt der ersten Welt, der Schneewelt, nicht getragen wird, im zweiten Abschnitt dann schon. Die anderen Brillen ziehen sich dann schon konsequenter durch. Unter Wasser wird die ganze Zeit die Taucherbrille getragen und wenn die Sonne brennt, wird die ganze Zeit die Sonnenbrille getragen. Egal. Das führt jetzt hier zu weit. Wir müssten Andrew fragen, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht hat er auch vergessen, die Skibrille reinzuprogrammieren. Ach, was weiß denn ich?
Vielleicht hört er das hier.
Bestimmt. Und dann könnte er auch unsere Frage beantworten, die unausgesprochene. Warum zum Geier die sich ausgerechnet für einen Kojoten entschieden haben? Vielleicht, weil Kojoten ziemlich clever und anpassungsfähig sind?
Ja.
Würde ihm in den verschiedenen Welten, in denen er unterwegs ist, ja durchaus zum Vorteil gereichen?
Ja, wobei, ehrlicherweise könnte man das vielleicht auch von fast jedem Tier behaupten, anpassungsfähig und clever. Wobei, Igel, Frösche oder Bienen, sind die auch so anpassungsfähig?
Egal, völlig egal.
Genau, wir lassen das einfach mal so stehen.
Wir begegnen Cool Coyote auf jeden Fall zum ersten Mal in dem kleinen Intro, das man zu sehen bekommt. Und das ist jetzt kein erzählerisches Intro oder so mit einer Geschichte, sondern eher die Präsentation der Game Credits. Das hat man aber ganz nett eingebaut. Da sitzt nämlich, warum auch immer, unser Coyote an einem Klavier und der spielt die Intro-Melodie.
Ja.
Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Ja.
Das ist doch schön.
Ja, das klingt so ein bisschen nach Saloon-Musik und erinnert mich an Western.
Ja, ist irgendwie ganz niedlich.
Ja, ja, also das Klavier ist schon ganz nett. Eine Sache ist ein bisschen seltsam, oder? Also das klingt so ganz typisch 90er.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Du meinst das Gebelle, richtig?
Ja, das war ja so ein Sample, was man in den 90ern wirklich sehr oft gehört hat, das sehr gerne mit in Musikstücke mit reingenommen wurde. Ich erinnere mich an den Lila Launebär zum Beispiel. Kannst du dich an den Sound erinnern?
Oh ja, ganz, ganz dunkel. Hast du recht.
Da war auch so ein Gebelle mit drin.
Ah, furchtbar.
Ja.
Das ist auch so die eine Stelle in dem Stück, wo ich dann denke, deswegen würde ich es nicht mit in eine Themes-Folge nehmen.
Ja, 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 ich verstehe, was du meinst.
Aber was ganz nett ist, sie haben den Kojoten an dem Klavier, also die Grafik, das Sprite, tatsächlich bellen lassen.
Ja.
Das haben sie da reinprogrammiert, wollten sie erst gar nicht. Der Andrew hat erst gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann war das aber so simpel, dass sie es halt doch gemacht haben. Ist schon ganz cool. Also wenn man den Hintergrund kennt und weiß, dass das programmiert ist, dass wenn das Sprite bellt, dass dann das Bellen in der Musik kommt, beziehungsweise umgekehrt, also dass das aufeinander abgestimmt ist, aber nicht einfach nur zeitmäßig aufeinander abgestimmt ist, sondern tatsächlich programmiertechnisch aufeinander abgestimmt ist. Ich bin nicht so drin in der Technik, muss ich gestehen. Finde ich es aber trotzdem einigermaßen beeindruckend.
Ja, das ist schon ganz cool. Ich glaube, bei der CD32-Version ist es nicht so, ne?
Genau. Hast du recht, da ist das nicht so. Da gibt's auch diese Animationsphase gar nicht.
Hm.
Also der Cool Coyote, der guckt zwar ein paar Mal in die Kamera, aber es gibt keine Bell-Animationen, weil die Musik kam von CD und die Programmierung konnte ja nicht wissen, wann genau der Moment ist, wo gebellt wird, weil die Musik halt von CD kam.
Ja. Genug gebellt. Das Ganze sieht auf jeden Fall sehr nach Amiga aus. Die Farben, die Animationen und auch die Schrift, mit denen hier unter anderem die im Spiel beteiligten Personen genannt werden. Darunter natürlich Andrew Braybrook, aber auch Philip Williams, John W. Liley, der für die Grafik verantwortlich war, oder Jason Page als Composer. Also die alle werden hier schon aufgezählt. Und dazu passt auch sehr gut das Logo, finde ich. Also der Fire and Ice Schriftzug, der sehr gelungen ist, finde ich, und auch ganz schön nach Amiga aussieht.
Ja, so richtig.
Also wir sprechen übrigens, falls ihr noch nicht gemerkt habt, über die Amiga-Version, nicht über die Archimedes- oder Master System-Version. Und diese Buchstaben haben so eine schöne eisige Textur und passen also schon mal gut zum Thema. Wobei es leider nicht der gleiche Look ist, wie man ihn auf der Verpackung sehen kann. Das hätte das Ganze noch ein bisschen runder gemacht, aber sieht trotzdem beides cool aus. Aber da hat man irgendwas Schlichteres verwendet. Warum auch immer.
Und während das Intro-Stück dann noch weiterläuft, werden dann auch die Highscores angezeigt. Und wenn man dann die F1-Taste drückt, dann kommt man in ein kleines Menü und da kann man ein paar Sachen einstellen. Man kann zum Beispiel zwischen Joystick und Tastatursteuerung wählen, man kann den Spielmodus auf Practice stellen, da spielt man nur die ersten 4 Level,
ja.
Allerdings hat man dafür dann auch 9 Leben
und
nicht bloß 3, glaube ich.
3, glaube ich, ja.
Oder man stellt auf Full Competition, also das komplette Spiel. Und wir können entscheiden, ob wir mit Ingame-Musik spielen möchten oder nicht. Und hier kommen wir nämlich auch zu einer Sache, die ich am Amiga ja immer wieder kritisiere. Entweder Musik oder Sound. Aber wenn wir mit Ingame-Musik spielen, dann haben wir den Sound trotzdem.
Das ist super.
Und das ist, oh, das ist so, so toll. Wie traurig ich es beim Amiga immer finde, wenn du Spiele spielst und die Musik toll ist und du willst die Musik haben. Bei Lotus hatten wir das zuletzt. Aber dann hörst du keine Geräusche mehr, keine, in dem Fall Fahrgeräusche oder so. Oder du spielst das Spiel nur mit den Sounds, was dann gerade bei den alten Spielen schnell nervig werden kann, weil es ja immer das gleiche Sample ist. Dann fehlt halt die Musik und hier haben sie beides. Das ist so, so toll.
Ja, ich finde es auch grauenvoll. Also das hat ja irgendwas mit den Soundkanälen zu tun. Da gibt es ja nur eine sehr begrenzte Anzahl. Ich bin technisch da nicht so drin und viele haben das offenbar nicht so richtig hingekriegt oder die Kanäle anderweitig belegt. Und hier hat der Jason Page das auf jeden Fall ganz gut hinbekommen. Ich erinnere mich zum Beispiel, um das noch kurz einzuschieben, an Zool. Da geht im Intro ganz gut die Post ab mit Musik und so weiter. Und man wird schon so ein bisschen aufgepeitscht und hat Bock auf das Spiel und dann gehst du rein und es ist still. Du hast keine Musik in-game, du hast nur Soundeffekte und wenn du dich nicht bewegst oder da gerade nichts passiert, ist einfach still, Totenstille. Und das macht die Atmosphäre, finde ich, total kaputt und das haben sie hier auf jeden Fall total gut umgesetzt. Bei Lotus finde ich es gar nicht so schlimm, da hast du immerhin die Motorengeräusche.
Ja, es ist auch ein Rennspiel, beim Rennspiel finde ich es auch nicht so schlimm, aber
Stille.
Ja, ja, hast recht, aber auch bei Lotus die Motorengeräusche, das ist ja das, was ich meine, die werden schnell repetitiv,
naja,
nerven dann auch schnell. Und das hier, wie gesagt, Toll. Also schon mal ein ganz großer Pluspunkt für Fire and Ice.
Auf jeden Fall. Es gibt da noch so ein paar Systeminfos im Menü, also Speichererweiterungen, Bildmodus und so weiter. Dinge, die uns vor allem damals überhaupt nicht interessiert haben. Und das war's, zumindest fast, denn wir können, und das haben wir eben im Intro unterschlagen, die kleine Minimap, die dort schon zu sehen ist, an- und ausschalten. Und diese Map, das ist so eine kleine horizontal am unteren Bildschirmrand angeordnete Karte, die uns anzeigt, wo im Spiel, also in welcher Welt wir uns aktuell befinden und was uns noch erwartet. Und die sieht ziemlich hübsch aus, denn diese Welten sind hier so als kleines Mini-Diorama zusammengefasst, was wirklich sehr niedlich und detailliert aussieht. Vor allem, weil sich die gesamte Map nach unten hin auch noch so nett spiegelt, wie so ein Wassereffekt und dabei so schöne weiche Wellenbewegungen macht.
Ja, das ist richtig nett.
Auch total memorabel. Das ist so, wenn ich an Feuer und Eis denke, dann war das immer so eines der ersten Dinge, die mir in den Sinn kamen.
Gerade das Wasser, gerade die Spiegelung und dieses Hin und Her, das ist schon wirklich, wirklich nett.
Richtig schön. Also ein echt toller Aufschlag, der uns hier schon mal abholt und Bock macht auf das Spiel. Und das uns zeigt, dass es hier auf jeden Fall sehr bunt und niedlich zugehen wird.
Mhm. Ich kann noch sagen, ich habe, anders als Tobi, die CD32-Version gespielt.
Mhm.
Die sieht ein Ticken anders aus. Da hast du zwar auch Cool Coyote, der am Klavier sitzt, allerdings hast du da noch ein bisschen Hintergrund und die Schrift, die Fire and Ice Schrift, die ist ein bisschen anders. Die sieht auch cool aus, die ist ein bisschen mehr wie auf der Verpackung, aber ist auch gepixelt. Und natürlich ist die Musik ein bisschen anders. Sie kommt von CD, ist aber das gleiche Stück, klingt ein bisschen voller, klingt ein bisschen weniger nach Computer.
Ja, ja, fand ich auch. Ich habe die Version nicht gespielt, muss ich aber auch sagen. Ich mag die Melodie.
Ja, super.
Die ja Gott sei Dank die gleiche ist, aber stimmt schon, das klingt ein bisschen vollmundiger insgesamt. Ja.
Mhm.
Auf jeden Fall fand ich es ein bisschen seltsam, dass diese Map schon im Intro zu sehen ist. Die braucht man ja eigentlich noch gar nicht.
Ja, stimmt, hast du recht.
Ja.
Aber gut, sie ist schon mal im Speicher, dann, was wir haben, haben wir.
Ja, ist richtig, besser haben als brauchen, ja.
Apropos brauchen.
Mhm. Ich weiß, auf den hinaus willst, glaube ich.
Bei so einem Jump'n'Run, Tobi, braucht man da eine Handlung?
It depends, würde ich sagen. Also, jein, wenn sie gut ist.
Mhm, okay, ja. Haben wir denn eine Handlung?
Ja, wir brauchen sie aber nicht.
Okay, erzähl, komm.
Naja, also das Spiel gibt uns diese Handlung nicht vor. Also im Spiel wird man von dieser Handlung nichts mitbekommen. Wenn man aber über das Handbuch verfügt, was ich natürlich tue, kann man da mal einen Blick reinwerfen und da steht etwas drin, was tatsächlich so ein bisschen, ja, ein bisschen sperrig und ein bisschen weird klingt. Das ist sowas Ähnliches wie eine Handlung, würde ich sagen. Oder ich bin zu schlecht im Übersetzen von englischen Texten, das mag auch sein. Zumindest hat man da so einen Teil, der so unter was bisher geschah läuft.
Mhm.
Und das liest sich, wie gesagt, sehr sperrig. Zusammengefasst gibt's da aber wohl, ich breche das jetzt wirklich mal so ganz, ganz kurz runter, ein böses Wesen oder ein Zauberer oder so, der Sutin heißt.
Und das sind doch diese Spieße beim Chinesen, oder?
Genau, die chinesischen Zate, Sutin, Sute-Spieße, ja.
Der Witz hat in der Vorbereitung besser funktioniert.
Zirp, zirp. Also, Sutin heißt dieses böse Wesen und der ist anscheinend ziemlich gefährlich und anscheinend hat er sich aus seiner Gefangenschaft befreien können oder wurde freigelassen und der wird nun verfolgt von jemandem, der Glam heißt und der ihn bis auf einen blaugrünen Planeten verfolgt. Das könnte die Erde sein. Und weil eine direkte Konfrontation dieser beiden wohl zu gefährlich für den Planeten wäre, sucht Glam jetzt nach Hilfe und findet die schließlich in Cool Coyote, den sie in der Arktis in seinem Iglu aufspüren und den sie dann auf die Reise schicken. Also, auch wenn es in einigen Fällen praktisch ist, eine Anleitung zu haben, um der Story willen, ist das in dem Fall auf jeden Fall nicht so.
Tobi? Du hättest übrigens gar nicht das Internet konsultieren müssen und da irgendwie den Text durch den Google Translator jagen müssen. Du hättest durchaus auch in deine Box gucken können. In dem Handbuch gibt es nämlich auch einen deutschsprachigen Teil. Ich habe das gerade mal überflogen. Wahrscheinlich ist es nicht viel besser übersetzt als die Google Translator Version.
Das stimmt. Ich habe da im Nachhinein auch reingeschaut. Mir ist es auch aufgefallen. Und ich fand es gar nicht so schlecht, wie der Google Translator das gemacht hat. Vielleicht war es sogar besser. Also am Ende ist diese Geschichte, ob auf Englisch oder in Deutsch übersetzt, sehr merkwürdig formuliert und geschrieben.
Ja, die ist in Teilen definitiv ein bisschen komisch.
Ja.
Aber lieber haben als brauchen, haben wir auch gesagt. Jetzt haben wir eine Geschichte.
Brauchen sie nicht.
Brauchen sie nicht. Aber wir haben ja auch ein Spiel und damit fangen wir an und die Reise geht los in der ersten Welt, wer hätte es gedacht. Und bevor wir in den ersten Level reinkommen, bekommen wir einen kleinen Überblick, so eine Art Karte, im verkleinerten Maßstab. Da sehen wir den Level.
So rausgezoomt, ne?
Ja, genau, so ein bisschen rausgezoomt. Es ist auch so ein bisschen unscharf. Man kann nicht so richtig erkennen, was da los ist, aber schon ein bisschen. Mhm. Und man sieht dann auch, wie der Level heißt. Das wird da angezeigt. Der Levelname Pack the Bags heißt der erste Level passenderweise.
Ja.
Und das kann man in dieser, ich sag mal, Minimap schon ganz gut sehen. Wir befinden uns in einer Eiswelt. Hatte ich ja eben gerade auch schon gesagt. Mhm. Die erste Welt ist eine Eiswelt. Und man muss schon sagen, das, was sich im Intro schon eben angekündigt hat, eingelöst wird. Das bleibt bunt und es bleibt niedlich. Ja, die Farbpalette ist natürlich blau-weiß gehalten, wie sich das für eine Eiswelt halt gehört. Aber es ist nicht alles blau und weiß. Gerade der Hintergrund nicht. Da kommen schon ordentliche Orange- und Rottöne mit rein. Also es wird schon schön bunt. Im Vordergrund, da haben wir natürlich viel Eis, viel Schnee und der Boden, der ist auch eine einzige Eisfläche. Es gibt gefrorene Wasserfälle und überall hängen Eiszapfen von den Plattformen. Das sieht wirklich toll aus.
Ja.
Vor allen Dingen im Zusammenspiel mit dem von mir gerade schon angedeuteten Hintergrund ergibt das eine ganz tolle Atmosphäre. Die Farben, da gibt es so einen ganz tollen Farbverlauf, der am Anfang auch noch blau ist. Der wird dann immer gelber und orangener, wie so ein Sonnenuntergang halt. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. Und das ist, habe ich jetzt in der Recherche gelernt, ein sogenannter Copper- bzw. Rainbow-Effekt. Und den kennt man von wirklich vielen Amiga-Spielen.
Ja, ganz, ganz typisch. Haben wir auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, glaube ich, diesen ganz ikonischen Amiga-Hintergrund. Wir können das ja mal ganz kurz versuchen zu erklären. Also technisch gesehen ist dieser Copper eine Einheit innerhalb des Angus-Chips vom Amiga, also dem Chip, der unter anderem für die Grafik zuständig ist. Und diese Einheit, die kann quasi in jeder Scanline, also jeder Bildschirmzeile, ne,
ja,
die Hintergrundfarbe ändern, dynamisch, in Echtzeit. Und das sorgt dann dafür, dass sich die Farben je nach Situation auch dem Geschehen auf dem Bildschirm anpassen können. Also ganz weich, wohlgemerkt. Ganz praktisch war das vor allem auch für die Entwickler, denn so musste man keine riesigen Bitmaps in den Hintergrund legen, die Speicher fressen, sondern konnte die dynamisch, also die Farben dynamisch berechnen, je nachdem, wo man sich gerade befand. Das war wohl relativ cutting edge damals, so, wenn man so will, und deswegen auch gern genommen auf dem Amiga.
Ja, das sieht auch wirklich toll aus. Ich habe ja die CD32-Version, wie gesagt, gespielt. Da sieht das noch ein bisschen schöner aus. Das CD32 kann ja viel mehr Farben darstellen.
Mhm.
Und dieser Farbverlauf ist da wirklich ein echter Farbverlauf. Da sieht man keine einzelnen Zeilen mehr. Mhm. Das ist wirklich ein richtig schöner Farbverlauf. Und man sieht noch eine Hintergrundebene. Da gibt es noch eine Parallax-Ebene mit merkwürdigen Gebäuden, so futuristischen Eisgebäuden, aber auch riesigen Eiskristallen, die da im Hintergrund sind. Mhm. Das gibt dem Ganzen nochmal eine gewisse Tiefe, weil da nochmal eine Ebene ist. Und dahinter ist dann dieser Farbverlauf. Das sieht noch mal ein bisschen schöner aus.
Ja, auf jeden Fall sieht das hochwertiger aus. Mhm. Noch mal, ja, das stimmt. Und tatsächlich wird ja dieser Himmel später auch noch eine Aufgabe im Spiel haben. Das besprechen wir aber gleich.
Mhm. Kommen wir zum Sprite von Cool Coyote.
Mhm.
Das mag ich ja sehr gerne. Der ist relativ groß, gefühlt vielleicht sogar etwas überproportioniert.
Ja.
Aber auf der anderen Seite dadurch auch cool. Der ist schön detailliert gepixelt. Und da sieht man, finde ich, vor allen Dingen auch in seinen Animationen.
Mhm.
Die sind wirklich weich. Zum Beispiel, wenn sich seine Haare oder sein Schweif beim Springen bewegen.
Mhm.
Das finde ich so toll, wenn du wieder nach unten fällst, wie sich sein Scheitel nach oben bewegt.
Ja.
Also da bin ich wirklich Fan von.
Ein kleines Mini-Detail, was theoretisch niemand braucht,
genau,
aber das Ganze so schön rund machen. Ne?
Das sieht so hochwertig aus.
Mhm.
Auch seine blinzelnden Augen, das macht ihn so, ja, fast schon lebendig.
Mhm.
Und der hat dann auch nochmal so eine zusätzliche Animation, wenn er am Rand
stimmt, ja,
von einer Plattform steht, dass er dann so mit den Armen so ein bisschen wedelt und auf den Zehenspitzen steht, weil er fast runterfällt.
Ja, ja.
Es ist wirklich nett. Es ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Also es haben natürlich auch andere Spiele solche Animationsphasen oder solche unnötigen Details in ihren Sprites. Trotzdem finde ich, ist das etwas, was man erwähnen sollte, weil es hier wirklich schön gemacht ist und auch die Laufanimation schön viele Phasen hat. Also das wirkt nicht so wie so ein Super Mario damals auf dem NES, wo entweder das eine Bein vorne ist und das andere hinten und dann wird einfach gewechselt.
Ja,
weißt du? So, hier hast du wirklich Animationsphasen. Das finde ich ganz toll gemacht.
Gibt es eigentlich eine Idle-Animation? Ist dir das aufgefallen?
Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe jetzt gerade irgendwie versucht, das nicht zu erwähnen.
Ich habe auch nicht so viel geidelt, glaube ich.
Nee, ich auch nicht.
Aber wer weiß das schon.
Mich immer bewegt. Vielleicht wissen es unsere Zuhörenden.
Bestimmt. Das sind ja alles richtige Fire and Ice Ultras wahrscheinlich. Naja, falls einer dabei ist, schreibt es uns gerne irgendwie. Ich glaube aber fast nicht. Ich glaube, dass der nur blinzelt, wenn man nichts macht. Das tut er eh die ganze Zeit, glaube ich.
Ja, gut, das wäre immerhin etwas.
Ja.
Insgesamt muss man auch sagen, dass die Grafik wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt wurde. Da gibt's tolle Schattierungen, weiche Verläufe und sehr gut abgestimmte Farbpaletten. Das sieht wirklich hübsch aus. Zum Beispiel gibt es so Höhlen und wenn du mit dem Kojoten da reingehst, dann wird er ein bisschen dunkler. Mhm. Aber nicht plötzlich, von komplett hell auf ein bisschen dunkler und noch ein bisschen dunkler und dann noch ein bisschen dunkler. Und wenn er wieder rausgeht, genauso. Also auch da ist es nicht hart. Ja. Es ist nicht plötzlich. Das ist wirklich schön gemacht.
Es ist alles sehr, sehr weich. Das fällt hier auch beim Scrolling zum Beispiel auch. Da geht wirklich gar nichts. Genauso wie bei den Animationsphasen, die du gerade schon erwähnt hast. Das ist wirklich schon beeindruckend.
Mhm.
Die Screen-Aufteilung insgesamt ist relativ aufgeräumt, würde ich sagen. Am unteren Rand haben wir ja, wie gesagt, diese kleine Minimap mit dem spiegelnden Wassereffekt. Und am oberen Rand werden dezent so ein paar Infos dargestellt. Also der Score natürlich, die verbleibenden Leben, den Vorrat an Schneebomben, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden, und der Spezialwaffen. Und das war es eigentlich auch da oben, glaube ich.
Und du hast ja unten die Minimap erwähnt. Da muss man nochmal ganz klar sagen, das ist nicht die Minimap, die wir am Anfang des Levels oder bevor der Level startet sehen. Das ist tatsächlich eine Leiste, wo man sieht, welche Welten noch auf einen warten.
Ja.
Also das bringt einem im Spiel gar nichts.
Nicht so richtig. Es gibt zwar so eine Fortschrittsanzeige, so einen Balken.
Ja, genau. Du weißt, in welcher Welt du gerade bist und ob du jetzt schon ein Drittel des Spiels hast oder die Hälfte.
Ja.
Aber für das Spiel an sich hat das überhaupt keinen Vorteil. Es sieht halt nett aus.
Genau, ist Eye Candy, mehr nicht.
Ja. Genau.
Na gut, aber was ist denn zu tun?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir müssen uns durch die einzelnen Level kämpfen. Das sind insgesamt zumindest meistens 4 pro Welt. Wir müssen den Ausgang finden, aber wir müssen vorher auch erstmal Teile eines Schlüssels finden, ohne den wir den Ausgang nicht öffnen und damit auch nicht betreten können.
Mhm.
Also kein ganz unbekanntes Pattern, um mal auf dem Amiga zu bleiben, vielleicht so ein bisschen wie bei James Bond 2, wo man auch erstmal alle Pinguine befreien muss, ehe der Ausgang erscheint.
Ja, das stimmt. Ganz nett wäre es übrigens gewesen, fällt mir gerade ein, wenn man eine Anzeige hätte, die einem sagt, wie viele Schlüsselteile man schon eingesammelt hat.
Ja, die haben sie ja in der PC-Version eingebaut.
Genau, das haben sie da ein bisschen besser gelöst irgendwie. Also man braucht, glaube ich, 5 oder 6 Schlüsselteile.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Also kann auch mitzählen, aber ich habe nicht immer drauf geachtet und ich hätte es schon manchmal ganz nett gefunden, das irgendwo zu sehen.
Ja, vor allen Dingen manchmal stehst du dann vor der Tür und wenn du dann vor der Tür stehst, dann wird dir ja angezeigt, wie dein Schlüssel aufgebaut ist gerade und dann siehst du ja, wie viele Teile dir noch fehlen, aber das siehst du halt nur vor der Tür.
Ja.
Und dann musst du erst wieder zurücklatschen, musst gucken, wo sind noch Gegner, denn die Gegner respawnen nicht. Das finde ich tatsächlich ganz gut, aber der Level ist halt irgendwann auch leergeräumt. Und die Gegner droppen halt random diese Schlüsselteile.
Ja.
Und manchmal ist dann irgendwo in diesem großen Level, es ist halt nicht straight von links nach rechts.
Ja, man muss schon ein bisschen suchen.
Genau, und irgendwo ist dann noch irgendein Gegner, der das letzte Schlüsselteil hat. Das kann schon nervig sein, den dann suchen zu müssen.
Naja, ist mir auf jeden Fall auch ein, zweimal passiert. Da hätte ich mir dann wirklich diese Anzeige gewünscht. Ja.
Mhm.
Aber was müssen wir denn tun, um an diese Schlüsselteile zu kommen?
Naja, wie gesagt, wir müssen Gegner kalt machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn unsere Waffe, das sind Schnee- oder Eiskugeln. Mit denen werfen wir auf die Gegner, die frieren ein, je nachdem, welchen Gegner wir treffen. Die einen gleich bei der ersten, die anderen brauchen ein paar mehr.
Ja.
Und die zerspringen, wenn wir sie berühren. Beziehungsweise bei fliegenden oder auch springenden Gegnern, die fallen dann auf den Boden und zerspringen dann da.
Ja. Ja, man muss halt manchmal ein bisschen suchen, aber gerade am Anfang ist das eigentlich kein besonders großes Problem. Die Level sind noch nicht so riesig, insofern dauert das in der Regel auch nicht so lange. Und auch ansonsten sind diese ersten Level und auch die ersten Welten noch nicht so irre kompliziert und schwierig. Das Einzige, was sehr nerven kann, ist dieser gnadenlos umgesetzte One-Hit-Death. Das heißt, einmal getroffen und ein Leben ist weg. Es gibt auch keine Energiepunkte oder eine Rüstung oder irgendwas, dann ist man einfach tot. Das nervt.
Immerhin muss man den Level nicht von vorne anfangen.
Ja.
Man macht in dem Screen weiter. Aber ja, es gibt schon so ein paar Stellen, und das sind nicht wenige, auch schon im ersten Level gibt's die, wo du eigentlich nicht wissen kannst, dass da gerade ein Gegner aus dem Off des Bildschirms auf dich zukommt. Ich erinnere da an diese Skifahrer.
Ja, ja, grauenvoll.
Das ist manchmal wirklich, wirklich fies.
Ja, also gut, dass es den Amiga 500 gibt und gut, dass der eine Speicherfunktion hat.
Ja.
Die wurde auf jeden Fall überinflationär oft verwendet von mir, zumal es im Original ja auch keine Passwörter gibt, Level-Passwörter, auch keine Continues. Das ist wirklich sehr ungerecht.
Und auch keine Speichermöglichkeit.
Genau, die schon mal sowieso nicht, ja.
Übrigens können wir ja an dieser Stelle kurz einschieben, weil wir da gerade sind. Das war tatsächlich eine Designentscheidung von Andrew Braybrook. Der sagt nämlich, Continues sind für Arcades, um dir mehr Coins aus der Tasche zu ziehen und nicht für den Hausgebrauch.
Danke.
Ja, vielen Dank auch. Seine Aussage war in einem Interview, dass wenn man mit Continues arbeitet, dann könne man so ein Spiel ja super schnell und super leicht durchspielen. Und wenn man dann das Ende mal gesehen hat, dann fasst man es ja nie wieder an. Der hat wahrscheinlich noch nie von Super Mario oder Sonic gehört, die immer wieder hundertfach gespielt werden.
Ja, ja. Also ich werde es hier bei diesem einen Mal belassen, glaube ich.
Ja, Andrew, hättest du mal Continues eingebaut.
Das ist wirklich gemein, denn man wird hier wirklich häufig getroffen. Also ich hatte das Gefühl, dass die Hitboxen um die Gegner herum wirklich sehr, sehr engmaschig, sehr, sehr winzig sind, sodass man teilweise auch wirklich nur in die Nähe kommen muss von denen und schon bist du weg.
Ja, ich habe das bei irgendeinem Fliegeviech gehabt. Und ich bin mir so sicher, dass ich es noch nicht berührt habe. Knapp davor, aber noch nicht berührt und trotzdem getroffen wurde. Boah, war das nervig.
Super nervig. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, alles nicht so schlimm. Immerhin gibt es keinen Timer in dem Level. Es gibt keine Zeit, die abläuft. Das stimmt auch, so halb zumindest.
Ja, nur so halb.
Es gibt nämlich keinen Timer im eigentlichen Sinne, wie man das von Super Mario oder so kennt. Dafür gibt es eine etwas andere Mechanik, durch die man gezwungen ist, ein bisschen Gas zu geben. Es gibt da nämlich neben der Score-Anzeige noch so ein kleines, ziemlich unscheinbares Symbol, und zwar so eine kleine Schneeflocke. Und die, beziehungsweise deren 7 Zacken, stehen für einen Tag-Nacht-Zyklus, in dem ein Level beendet werden sollte.
Wo es diesen schönen Farbverlauf dann gibt, ne?
Genau. Und dieser Zyklus wird mit fortschreitendem Level auch kürzer. Der dauert am Anfang so etwas über eine Minute, wird dann ein bisschen weniger. Und das Ganze wird nämlich, du hast es gerade gesagt, verdeutlicht, ehrlich gesagt auch nur, wenn man es weiß, also mir ging das so.
Ja, mir auch.
Durch diesen besagten Hintergrund, der sich im Verlauf eines Levels verändert und heller bzw. rötlicher wird, als würde es Tag werden. Und ist dieser Zyklus dann durchschritten, also hat man zu lange gebraucht, dann gibt es so eine Art Feuerzauber, der einen heimsucht. Also das sind so kleine Explosionen um einen herum, die so random auftauchen und ziemlich nerven können. Aber man kann dem ganz gut ausweichen, wenn man halt Gas gibt und wirklich sich die ganze Zeit bewegt. Dann hat man ganz gute Chancen, nicht getroffen zu werden.
Das werden aber auch mehr, ne?
Ja.
Das ist echt fies. Am Anfang sind es nur 3, dann werden es 4, dann werden es 5. Also es werden immer mehr. Die sind relativ langsam. Man kann denen schon gut ausweichen. Ja, ja. Aber wenn nicht, ja, Insta-Death, ne?
Genau. Aber ganz ehrlich, wäre dir das aufgefallen mit diesem Zyklus und dem Hintergrund?
Nein, überhaupt nicht.
Mir auch nicht.
Nicht. Ich habe auch dieses kleine Symbol oben in der Ecke nie gesehen. Das ist mir nie aufgefallen.
Also ich finde die Mechanik schon cool eigentlich.
Ja, kann man machen.
So eine Zeitkomponente mit einzubauen, die ein bisschen anders funktioniert, aber...
Vor allen Dingen eine Zeitkomponente, die nicht, wenn die Zeit auf Null gegangen ist, dich sterben lässt, sondern sagt, hey... Du hast immer noch alle Chancen. So super schwer ist das nicht, diesen Feuerbällen auszuweichen. Ja. Aber es werden halt auch immer mehr. Mach mal hin.
Ja.
Finde ich okay, kann man machen.
Passiert auch gerade in den ersten Level nicht allzu oft, muss man sagen. Da kommt man eigentlich relativ gut durch. Da ist es mir, glaube ich, einmal passiert, aber das war auch ein bisschen meine eigene Schuld, weil ich zu lange rumgesucht habe. Da kann es halt passieren, ne? Das haben wir gerade schon gesagt. Wenn man ein Schlüsselteil sucht und irgendwie einen Gegner vergessen hat, der irgendwo rumstand und dann nochmal zurück muss, dann kann es halt sein, dass die Zeit abläuft und dann hat man das Problem. Aber ja, am Anfang kriegt man davon eigentlich nicht so viel mit.
Ja, mir ist das passiert, weil ich unbedingt noch die Punkte da oben haben wollte und dann nochmal den Berg raufgekraxelt bin und dann die Plattform, dann wieder runtergefallen und dann nochmal rauf und wieder auf die Plattform. Ja, alle Punkte und so, ne?
Ja, ja. Aber ne, am Anfang ist das ja alles nicht so verschachtelt. Es ist nicht linear, aber du hast es gerade gesagt, es sind keine krassen Labyrinthe.
Nee. Und das ist eigentlich auch ganz cool, denn ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Level sind nicht so richtig linear aufgebaut. So richtig verlaufen kann man sich auch nicht. Also vor allen Dingen am Anfang nicht. Und wenn man dann doch mal in die falsche Richtung rennt, dann helfen einem auch Pfeile. Die zeigen dann in die Richtung, in die man gehen sollte.
Ja, also diese kleine Map, die wir am Anfang des Levels gesehen haben mit der Übersicht, wo befinde ich mich, hätte ich schon ganz cool gefunden. Später, in den späteren Levels zumindest.
ja, die wäre nett gewesen von mir aus auch auf einer Taste, dass du sagen kannst, keine Ahnung, auf Amiga wäre es ja easy gewesen, ich drücke die Space-Taste oder so und dann habe ich diese Übersicht nochmal. Ich habe das manchmal gemacht, hier so unter uns zwei, ne,
ja,
dass ich auf dem Amiga Mini gespeichert habe und dann nochmal den Ladescreen, den habe ich immer abgespeichert. Und dann bin ich nochmal auf den Ladescreen gegangen und habe gedacht, warte mal, wo ist denn hier noch was? Ich habe das und das gerade gesehen, da müsste ich da sein. Ah, da oben ist noch bestimmt noch irgendwas.
Raffiniert. Ja.
Aber lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, wie sich das Spiel so grundsätzlich spielt.
Also eigentlich ganz gut, finde ich. Das Einzige, was hier ein bisschen negativ auffällt, ist vielleicht so die Steuerung von unserem Kojoten.
Aber eigentlich ganz gut.
Ja, also man gewöhnt sich ja auch so ein bisschen dran. Also die ist jetzt auch nicht schlecht umgesetzt, aber insgesamt wirkt die Figur vielleicht auch ob der Größe so ein bisschen träge und behäbig. Vor allem die Sprünge sind schon sehr floaty. Man hat irgendwie das Gefühl, dass es sich hier und da so ein bisschen unpräzise und nicht so richtig tight anfühlt.
Ja, vor allen Dingen im ersten Level. Also die Designentscheidung mit einem Eis-Level, also mit sowas, was rutschig ist, anzufangen, schwierig.
Aber die Story gibt's vor, ne?
Ja, die Story gibt's vor, hast recht. Aber warum heißt es dann nicht Ice and Fire?
Naja, also wollten wir nicht weitermachen? Ja, also mir ist es zum Beispiel auch oft aufgefallen, wenn man so losrennen will, dann braucht's gefühlt immer so ein bisschen, bis der Kojote Fahrt aufnimmt, bis das irgendwie, bis das losgeht. Oder
ja,
auch beim Springen auf Plattformen, wo man, gerade bei kleinen Plattformen, wo man immer noch so ein bisschen nachsteuern muss, so ein bisschen gegensteuern muss, damit man nicht dann doch noch auf der anderen Seite wieder runterfällt. Aber insgesamt kann man sich, finde ich, zumindest dran gewöhnen und diese ganze visuelle Präsentation, die wir jetzt schon ein paar Mal so hochgelobt haben und auch der Sound und das Gesamtpaket, lässt das auch wieder schnell vergessen. Also mich hat es nicht wirklich gestört.
Ja, gerade heutzutage, wo man auf dem Amiga Mini abspeichern kann, hat es mich auch nicht so sehr gestört.
Ja.
Ich habe übrigens andauernd abgespeichert.
Ich auch. Ich hätte mal mitzählen sollen.
Hätte man machen sollen. Also ich hätte es im Leben nicht so weit geschafft. Ich habe es auf dem Amiga damals nie aus dem ersten Level, doch aus dem ersten Level schon, aber nicht aus der ersten Welt rausgeschafft.
Ja.
Das habe ich jetzt beim Spielen auf dem Amiga Mini gemerkt. Ich war noch nie aus der ersten Welt raus.
Ja, ging mir auch so.
Ja, und dann läuft man halt so durch den Level und dann begegnet man so allerlei Getier, also Gegnern. Ich habe ja schon die Skifahrer erwähnt.
Ich glaube, es sind Pinguine, ne? Oder?
Nee, das sind richtige Skifahrer. Pinguine gibt es auch.
Menschen?
Die haben, Menschen? Ja.
Echt? Ach so.
Aber die Pinguine haben keine Skier. Es gibt noch Walrösser und Inuit und Möwen. Also alles, was man sich so im Eis vorstellen kann. Keine Eisbären übrigens.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Und die sind eigentlich auch alle relativ einfach zu besiegen, ne? Brauchen alle ein paar Schüsse Eis, um sie einzufrieren. Die einen ein paar mehr, die anderen ein paar weniger. Aber im Prinzip ist keiner von denen so richtig schwer. Und ich fand es tatsächlich ganz angenehm, dass die nicht immer wieder neu spawnen.
Ja.
Also wenn einer besiegt ist, dann ist der auch weg. Und das schafft irgendwie auch so ein ganz befriedigendes Ergebnis, wenn dieser Level dann immer leerer wird. Das ist irgendwie ganz geil.
Ja, wenn man dann wirklich nochmal irgendwo hin zurück muss oder runterfällt und dann wieder neu hochkraxeln muss, dass du dann nicht wieder darauf achten musst, alle Gegner auszuschalten oder auszuweichen oder sonst irgendwas. Du kannst halt wirklich straight, schnell laufen und wieder hochklettern.
Genau, du kannst dich beeilen, wenn du es musst. Ja.
Genau, musst du ja. Was man am Anfang nicht weiß.
Ja, das ist wahr. Also und wir schon gar nicht. Also damals zumindest. Und überhaupt.
Es gibt dann aber auch noch an einigen Stellen andere Probleme in Form von Naturgewalten. Im ersten Level zum Beispiel gibt es Eislawinen. Den muss man dann ausweichen. Das ist jetzt auch nicht sonderlich schwierig.
Nö.
Ist aber ganz cool.
Ja, sieht auf jeden Fall cool aus.
Ja.
Und macht so ein bisschen was her. Ist, glaube ich, auch nur einmal, ne?
Ich glaube, es gibt zwei Level, in denen es Eislawinen gibt.
Also so richtig gefährlich sind die eigentlich auch
nicht. Nein, die sind nicht gefährlich, aber ein bisschen aufpassen muss man schon.
Ja, das stimmt. Und dann müssen wir noch über die Kojotenwelpen sprechen.
Machen wir. Erzähl mal.
Naja, es gibt da ja noch so diesen kleinen Kniff, den man jetzt auch noch nicht so oft gesehen hat in anderen Jump'n'Runs, zumindest ich nicht. Und zwar bekommt man von Zeit zu Zeit Unterstützung von putzigen kleinen Kojotenwelpen. Und wenn man denen begegnet, dann folgen die einem ganz automatisch und helfen uns, indem sie zum Beispiel auch auf Gegner schießen, die sie dann auch zerschmettern können. Und die funktionieren so ein bisschen wie Satelliten in R-Type zum Beispiel. Die sind einfach da und unterstützen uns und können von den Gegnern aber nicht verletzt werden. Allerdings, und das ist ein bisschen schade, sind sie nicht in der Lage, über bewegliche Plattformen oder irgendwelche größeren Abgründe oder Löcher zu springen. Auch wenn man zu schnell vorprescht, dann hängt man sie quasi ab. die sind weg. Also man muss schon auf die warten und ein bisschen auf die aufpassen. Aber wenn man es dann geschafft hat, die bis zum Ende mitzunehmen, also bis zum Ende von einem Level, bis zum Ausgang, dann können die auch damit durchspringen und man bekommt ein extra Leben.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ganz nett. Habe ich nie darauf geachtet. Wenn es mal gepasst hat, hat es gepasst. Aber eigentlich ein ganz netter Kniff, fand ich.
Ja, jetzt wenn man mit Abspeichern spielt, ist es ein bisschen egal.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, gebe ich dir recht.
Aber ja, es ist auf jeden Fall ganz nett. Und das sind alles Dinge, die ich als Kind vielleicht gerne gewusst hätte. Ich habe da nämlich keine Ahnung von gehabt. Ja, die tauchen irgendwann auf und die springen einem dann so hinterher. Und es ist auch ganz cool, dass man da quasi eine zweite Figur hat, die auch diese Eiskügelchen verschießen kann und auch die Gegner zerspringen lassen kann. Das ist auch alles cool. Aber ja, wenn du keine Ahnung davon hast, was du ansonsten noch mit denen machen kannst, das macht das Spiel nicht leichter.
Das stimmt.
Also irgendwie ist es hier auch gerade eine Service-Folge für all jene, die Fire and Ice mal spielen wollen, aber die einfach ihr Handbuch verlegt haben oder keinen Bock hatten, das aus dem Schrank zu holen und dann eine schlechte Google Translate-Übersetzung hatten.
Na gut, aber wem passiert das schon?
Wer macht denn sowas? War so hergeholt, war so weit hergeholt von mir, diese ich habe mir einfach eine wilde Geschichte ausgedacht.
Naja. Hast du denn eigentlich die Spezialwaffen benutzt, die man so finden kann?
Du meinst diese Coins, die man einsammeln kann, wenn man gegen diese Kristallkugel schießt oder gegen diese Eiswürfel mit dem Fragezeichen drauf?
Ja, genau. Dann hat man ja so eine sekundäre Waffe zusätzlich zu seinen Eispellets, Eiskugeln, die man ja unendlich hat sozusagen. Hast du die benutzt?
Ganz selten. Das fand ich ganz geil. Die Amiga CD32-Version hat eine dedizierte Taste dafür. Auf der normalen Amiga-Version musst du die Schusstaste gedrückt halten, um die einzusetzen. Das kannst du auf dem CD32 auch. Aber da gibt's auch eine extra Taste dafür. Ich habe die bei einem von diesen Minibossen eingesetzt, dieser Muräne. Da hatte ich ein Schild. Das hatte ich vor mir und das Ding schießt mit so Fischgräten auf einen. Ohne hätte ich den, glaube ich, auch echt nur schwer fertig machen können. Ansonsten habe ich die sehr selten eingesetzt.
Ja.
Also da gibt's ja verschiedene Sachen, so Schüsse oder so Eiskugeln in alle Richtungen, also dass mehrere auf einmal in alle möglichen Richtungen, wie gesagt, Schilde, irgendwelche größeren Eiskugeln, die du verschießt und so. Also ich habe die sehr, sehr selten eingesetzt. Und bei dir?
Ja, ich auch. Also eigentlich fast gar nicht. Diese Streubomben, die du eben meintest, die habe ich ein, zwei Mal benutzt, aber die haben mir auch eigentlich nie so richtig weitergeholfen. Das war ja dann schon eher Zufall, dass die mal jemanden getroffen haben. Und in der Regel brauchtest du ja auch mehrere Treffer für einen Gegner. Ja, nee. Also eigentlich haben mir die gar nicht geholfen. Ich habe eigentlich ausschließlich mit diesen Eiskugeln geschossen.
Ja, im Prinzip müsste man lernen, welches von diesen Logos auf diesen Coins welche Spezialwaffe ist. Es gibt auch eine, das habe ich aber erst sehr spät im Spiel herausgefunden, wenn du die benutzt, ich weiß aber auch das Logo nicht mehr, muss ich ganz ehrlich gestehen, da frieren alle Gegner auf dem Bildschirm ein.
Okay, das ist ganz cool.
Hilfreich, aber wenn du nicht weißt, wie das Logo aussieht.
Ja, ist ja auch relativ kleinteilig, also die Symbole da drauf. Also ich habe mich da schwer getan, da irgendwas drauf zu erkennen, wenn ich ehrlich bin.
Und es gibt ja auch so viele, also gefühlt so unglaublich viele davon.
Ja, und dafür ist die Darstellung oben in der Anzeige auch nicht gut genug, finde ich, und nicht präzise genug, als dass man da jetzt wirklich draus erkennen könnte, was das sein soll.
Ja.
Ja. Also kann man machen, braucht man nicht unbedingt.
Wenn man die aber benutzen will, dann muss man nach Wolken Ausschau halten. In den Leveln sind manchmal relativ helle Wolken. Und wenn man die mit den Schneekügelchen beschießt, dann werden die immer dunkler. Und irgendwann fallen so Schneekristalle daraus.
Ja.
Und die muss man einsammeln. Man muss da aber schnell sein, weil die Wolke wird irgendwann noch dunkler. Und dann fängt die an zu blitzen, also zu donnern und zu blitzen. Und dann, ja, wenn dich der Blitz trifft, One-Hit-Death.
Dann trifft dich der Schlag.
Im wahrsten Sinne.
Und für jede Schneeflocke bekommt man dann sozusagen einen Schuss.
Genau.
Spezialwaffe oder wie auch immer. Was man übrigens auch noch erwähnen sollte, ist, dass die Gegner, die, wenn man sie eingefroren hat, nicht ewig eingefroren bleiben.
Stimmt.
Die tauen nämlich langsam wieder auf. Übrigens von Level zu Level auch immer schneller, denn die Settings, in denen man unterwegs ist, wir beginnen ja in der Arktis und dann wird's Spoiler, es wird wärmer, dann wird auch diese Zeit, in der sie auftauen, kürzer tatsächlich.
Hier wird's ja immer wärmer. Das ist mir nicht aufgefallen, dass die Zeit, in der sie eingefroren ist, dass die immer kürzer wird.
Ja.
Aber es ist total logisch.
Auf jeden Fall.
Und finde ich total gut. Finde ich eine total gute Designentscheidung.
Ja, und tatsächlich, also diese, was ich vorhin schon sagte, also diese Begrifflichkeiten, die da im Namen des Spiels allein schon stecken, Fire and Ice, das ist nicht einfach nur ein Titel, sondern das zieht sich schon so ein bisschen, wenn man es weiß und wenn man es will und wenn man ein bisschen Fantasie hat, zieht sich das schon ein bisschen so durchs Spiel durch.
Mhm. Ja, wenn wir jetzt schon bei Fantasie sind und dass die Level immer wärmer werden, dann lass uns doch mal angucken, was gibt's noch außer dem Eis am Anfang? Ich habe ja schon unter Wasser mal erwähnt.
Ja, es sind eigentlich recht genretypische Welten, die sich hier mal wieder ausgesucht haben. Also die Arktis hatten wir, die schottischen Highlands, könnte jetzt auch so die klassische Naturwelt sein. Bäume, Felsen, bisschen Himmel, so ein bisschen Mario-like, wenn man so will. Unter Wasser, hast du gerade schon gesagt, gibt es, glaube ich, auch in jedem ernstzunehmenden Jump'n'Run. Es gibt hier natürlich den Dschungel. Pyramiden, so heißt es hier, das sind so labyrinthartige Level und es gibt am Ende Ägypten. Also alles Dinge, die man wahrscheinlich in irgendeinem Jump'n'Run vorher auch schon mal gesehen hat.
Und dazwischen, zwischen den Aztekenpyramiden und Ägypten, gibt es noch zwei merkwürdige Bonus-Stages.
Sind es zwei?
Ja, zwei hintereinander. Das sind so schwebende Plattforminseln. Also das sind größere, das sind keine reinen Plattformen. Und da sind auch keine echten Gegner. Hm. Da sammelt man nur Dinge für Punkte ein. Hm. Muss den Ausgang finden. Also man muss auch den Schlüssel nicht wieder zusammenbauen.
Ja.
Ja, vielleicht ist das dafür da, um nochmal, weil wenn man so und so viele Punkte eingesammelt hat, kriegt man ja auch nochmal ein extra Leben.
Genau, es ist ja auch die letzte Map vor der letzten Welt.
Genau.
Vielleicht, um sich nochmal so ein bisschen aufzuleveln, ein bisschen vorzubereiten.
Aufzupowern, ja, ja.
Das könnte sein. Das ist hier eh so ein bisschen, ja, so ein bisschen unscharf gehalten, finde ich. Also zwar hat hier jeder Level einen Namen, haben wir ja schon gesagt, Pack Your Bags oder Deep Breath oder sowas, sind so sprechende Leveltitel. Mhm. Aber die Welten selber sind namenlos. Also das, was wir jetzt hier gesagt haben, Arktis, schottische Highlands und so weiter, das kann man sich zusammenlesen in Interviews im Internet, in irgendwelchen Berichten und Artikeln. Die werden so nicht benannt. Und dadurch entsteht so ein bisschen das Gefühl dieser langen Reise, die Cool Coyote hier angeht. Also alles passiert so ein bisschen organisch und greift ineinander. Die Welten sind so ein bisschen miteinander verbunden und manchmal merkt man es auch gar nicht, dass man in eine andere Welt schon angekommen ist. Und teilweise kündigt sich die nächste Welt ja auch schon im Level zuvor an. Ich habe das zum Beispiel gedacht in den schottischen Highlands. Mhm. Da hast du ja viel Felsen und Gras und Hügel und so weiter. Und im letzten Level, da hast du plötzlich Wasser und so eine Seeschlange.
Ja, stimmt.
Und klar, wir sind hier in Schottland, Loch Ness, Nessie und so weiter, das passt schon irgendwie, aber man kommt schon so ein bisschen in Richtung Wasser, denn die nächste Welt ist direkt unter Wasser. Mhm. Und wenn es jetzt diesen Zwischenscreen nicht gäbe, also diese rausgezoomte Minimap oder diese Levelübersicht, von der wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, dann würde man vielleicht gar nicht so richtig merken, dass man hier in einer anderen Welt wirklich ist. Also es ist so ein bisschen seamless, finde ich. Das haben sie eigentlich ganz nett gemacht.
Mhm. Stimmt.
Naja, und durch diese ganzen vielen Welten, die man ja auch unten schon in unserer Map sehen kann, in diesem Strahl, diesem Diorama mit dem spiegelnden Wasser und so, da kann man jetzt den Eindruck haben, dass es ein ultra langes Spiel ist. Ist es auch?
Ja, ist es.
Allerdings sind die Level, muss man sagen, recht kurz. Die sind nicht so wahnsinnig lang. Also erst im Verlauf des Spiels zieht ja der Schwierigkeitsgrad ein bisschen an und auch der Levelaufbau wird komplexer. Aber ich würde sagen, durch die ersten zwei Welten kommt man ziemlich schnell durch.
Ja, geht. Also ich habe für die erste
Welt... Mit Abspeichern wohlgemerkt.
Ja, ich habe für die erste Welt eine halbe Stunde gebraucht.
Ja.
Das ist schon ganz schön lang. Klar, ich hätte das auch schneller schaffen können, aber wenn du überlegst, dass du andere Spiele solcher Art in einer Stunde schaffen kannst, also komplett, und hier habe ich für die erste Welt eine halbe Stunde gebraucht. Mhm. Ich habe dann für die späteren Welten nicht ganz so lange gebraucht und wenn du dir Longplays davon anguckst, dann sind die auch nicht unendlich lang. Man kann, wenn man weiß, was man tut, kann man das Spiel schon vergleichsweise schnell durchkriegen, aber das ist für ein Spiel, und das muss man ja nochmal betonen, für ein Spiel, das keine Levelcodes hat, das keine Abspeichermöglichkeit hat und das auch keine Continues hat, schon ein ziemlich langes Spiel.
Ja, das stimmt, ist auch kein einfaches Spiel, der Eindruck sollte hier auf keinen Fall entstehen, aber wenigstens sind die Level halt nicht so lang, zumindest am Anfang. Also zumindest war ich davon nicht genervt.
Das war ich auch nicht. Bei mir war es dann eher so, dass ich gedacht habe, oh, noch einer.
Ja, genau.
So die ersten drei bei den Eisleveln waren dann okay. So, und dann habe ich aber, oh, der vierte war aber einer zu viel, habe ich mir so gedacht. Drei hätten es auch getan.
Genau, habe ich mir auch gefragt. Warum vier? Was soll das? Drei Klang und so. Warum vier? Was soll das?
Ja, die heilige Dreifaltigkeit.
Ja, zum Beispiel.
Wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehabt, die bei Fire and Ice typisch Jump'n'Runs sind. So die Welten zum Beispiel sind relativ generisch. Mhm. Also relativ. Was nicht so typisch ist, was wirklich anders läuft, das ist die Sache mit den Bossgegnern. Mhm. Ich habe vorhin ja schon mal die Unterwassermoräne erwähnt.
Ja.
Die gibt es, aber so richtig ein Bossgegner ist das nicht. Bossgegner gibt es nur manchmal und wenn es sie gibt, dann erkennt man die auch nicht immer als Bossgegner. Hm. Denn es gibt meistens keine eigenen Bossarenen. Die Bosse sind eher im normalen Level eingebunden. Es gibt auch Level bzw. Welten, in denen gibt es gar keine Bosse.
Ja, fand ich auch irgendwie komisch. Also diese Aal oder diese Moräne, von der du gerade gesprochen hast, die ist ja wirklich eingebaut in das Level. Man kennt es ja von anderen Jump'n'Runs. Dann kommst du irgendwann in einen Bereich, in den letzten hinteren Bereich des Levels und kommst da auch nicht mehr raus. Dann
genau, bist und du die in Musik Boss ändert sich.
Arena, genau. Und dann musst du den besiegen. Und hier könntest du ja auch an diesem Moränenviech vorbeigehen und es mit der gar nicht aufnehmen. Ich habe das gar nicht gemerkt, zum Beispiel am Anfang, dass es die überhaupt gibt. Und als ich es gemerkt habe, wusste ich auch nicht, das ist der Bossgegner, weil ich konnte ja nach wie vor noch in jede andere Richtung des Levels latschen. Mhm. Ne?
Ja, mir ist das so passiert im Eislevel in der Arktis. Da gibt's so eine Art, was ist denn das, ein Yeti oder sowas in dem Dreh?
Ja, so ein Troll. Sieht ein bisschen aus wie Chuckrock, fand ich.
Ja, also sagen wir einfach mal ein haarloser Yeti.
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist ein bisschen wie ein Bossgegner, aber ja, du hättest weglaufen können von dem Jungen. Mhm. Der braucht einfach mehr Treffer mit diesen Eiskügelchen. Mhm. So, das ist das, was ihn dann zum Boss macht.
Und die Einzigartigkeit, den hat man zuvor noch nie gesehen.
Genau, ne? Den siehst du auch danach nie wieder.
Ja.
Genau, die Einzigartigkeit. Aber das weißt du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, genau, dass der danach nie wieder auftaucht. Kann ja einfach erstmal ein neuer Gegner sein.
Mhm. Er ist ein bisschen größer als der Rest, ne?
Genau, und die Ausgänge sind ja jeweils hinter diesen beiden. Also sowohl hinter diesem haarlosen Yeti als auch hinter der Moräne sind ja die Ausgänge. Du kommst ja nicht aus dem Level raus, ohne die besiegt zu haben.
Was man aber nicht weiß, ne?
Ich wusste es nicht.
Beim Yeti kann man es, glaube ich, sehen.
Ja, genau, da kannst du es sehen.
Bei der Moräne musst du die Moräne erst besiegen, ehe du den Ausgang siehst.
Nee, den siehst du auch nicht. Der ist hinter Felsen.
Ja, richtig.
Der ist versteckt.
Irgendwie ein bisschen seltsam, dieses ganze Thema Bossgegner in Fire and Ice, fand ich.
Es gibt dann aber doch Bossgegner wiederum, echte Bossgegner. Im Dschungellevel, da gibt es einen echten Bossgegner, der auch in einer irgendwie, also du kommst zum Ende des Levels und dann ist halt vorbei und den musst du besiegen. Dann gibt es in dem Aztekenlevel dieses Auge, was aber dann nicht am Ende der Welt ist, sondern mittendrin, was echt weird ist.
Ganzes,
du spielst danach halt noch weiter. Und dann gibt's natürlich, das ist dann wirklich ganz klassisch, im allerletzten Level der allerletzten Welt, also in Ägypten, da gibt es dann einen richtigen Bossfight. Also der ist so richtig klassisch.
Ja, irgendwie ein bisschen seltsam. Also genauso wie die Levelanordnung ein bisschen seltsam ist, ist ja auch diese Sache mit den Bossgegnern ja nicht so richtig schlüssig, nicht so richtig konsistent. Und so exklusiv wie diese Bossgegner in den Leveln sind, gibt es natürlich auch für jede Welt so ein paar spezifische Elemente, die es dann nur in der Welt gibt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Loren unter der Erde in dem Dschungel-Level, die so ein bisschen an Donkey Kong erinnern. Oder es gibt später dann im Verlauf des Spiels auch immer mehr so Schalter, so Mechaniken, die man auslösen muss, um irgendwo weiterzukommen und solche Sachen. Also es gibt schon eine Progression in der Komplexität der Level, aber auch in den Elementen, die dann so nach und nach auftauchen. Ne? Die verändern sich schon. Es wird nicht langweilig so.
Es gibt auch Abkürzungen, weil witzig, dass du das mit den Loren in der Aztekenwelt erwähnt hast. Die habe ich nämlich gar nicht gesehen.
Ha.
Ich habe die in einem Longplay gesehen und dachte, okay, dann, keine Ahnung, bin ich irgendwie dran vorbei und scheine ich tatsächlich. Es gibt Abkürzungen beziehungsweise irgendwelche geheimen Ausgänge, die siehst du aber auch nicht. Also da ist kein Strudel, der sich auftut oder so. Das ist einfach irgendein Viereck in dem Level. Wenn du das berührst, kommst du woanders hin. Es gibt auch Abgründe, wo du reinspringen kannst und dann in einen anderen Bereich kommst. Das erkennt man immer ganz gut, dass in dem Abgrund ein Edelstein ist oder sowas. Also irgendwas Einsammelbares, dass du weißt, okay, da kann ich reinspringen und dann komme ich entweder in einen anderen Bereich des Levels oder tatsächlich auch schon in einen anderen Level. Ja, und dadurch habe ich die Lore halt gar nicht gesehen.
Ah, okay, ja. War jetzt auch keine irre geile Erfahrung, mit dieser Lore zu fahren, aber Also da hat es noch ein paar Jahre gebraucht, bis Donkey Kong Country rauskam. Aber ich war auf jeden Fall an das Spiel erinnert. Mhm. Genauso übrigens wie ich in dem, ich glaube, schottischen Level. Da ist man ja nicht nur in den Highlands, sondern auch in so einer Burg.
Mhm.
Und danach ist man auch außerhalb der Burg und kann auf die Zinnen klettern. Und da war ich schon wieder so ein bisschen an James Bond erinnert.
Ja.
Wer weiß, also vielleicht hat man sich da auch so ein bisschen inspirieren lassen.
Ja, der Himmel bei James Bond ist ja auch so, dieser typische Amiga-Himmel.
Ja, ja. Also, wer weiß, wer weiß. Tja, und wenn man es dann geschafft hat, also den Endboss, den Suten, zu besiegen.
Den mit den Spießen, mit der Erdnusssoße.
Genau den und keinen anderen. Dann ist es natürlich vorbei. Also, wir sind ja in Ägypten und dann wird plötzlich alles blau und Schnee rieselt von oben herab. Also, ja, es wird wieder eisig, der Winter kehrt zurück. Und man springt dann durch so einen Felsspalt und verlässt diesen letzten Level, kommt dann aber nochmal in so eine andere Welt. Und das ist ein bisschen seltsam. Das ist wie so ein spielbares Outro, könnte man sagen. Und von der Aufmachung erinnert das an so eine Mischung aus James Bond irgendwie.
Mm, voll.
Diese Weirdness so ein bisschen, diese komischen Objekte. Farbpalette hat sowas von Rainbow Road aus Mario Kart. Und gleichzeitig hat es auch so ein bisschen Sonic-Vibes, aber auch nur aus den Bonus-Leveln mit diesen Vögeln, die da im Hintergrund fliegen, wenn du dich erinnerst. Es gibt doch die Zwischenstages bei Sonic, wo sich so, ja, so riesige Gebilde drehen und dann kann man da dran rumspringen, im Hintergrund flattern so Flügel.
Ach ja, 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 ja. Stimmt, also, hast du recht. Ganz, immer diese Kugel bist, ja, ja.
Genau, genau. Also so ein ganz merkwürdiger LSD-Trip irgendwie. Ganz komisch, völlig überdreht, grelle Farben, wilde Muster. Teilweise passt gar nichts zusammen. Wilde Hintergrundanimationen, Smileys habe ich gesehen. Also
Luftballons.
Luftballons, genau. Also als hätte man da nochmal irgendwie alles geben wollen. Und da kann man halt so durchrennen. Da gibt's auch keine Gegner mehr. Es gibt ein paar Plattformen und Luftballons, auf die man springen kann. Und man bekommt dort nochmal ordentlich Bonuspunkte, also so einen Completion-Bonus und einen Bonus.
Eine Million, ne?
Genau, eine Million. Nochmal Punkte für die verbliebenen Schneebomben und so weiter. Und ja, dann rennt man da so durch. Und irgendwann kommst du dann zu so einem normal aussehenden Frame, der wieder aussieht wie eine Schneelandschaft, die wir schon kennen. Und da warten dann unsere lieben Puppies auf uns, diese kleinen Coyote-Welpen, und empfangen uns da. Und dann ist vorbei und dann kann man sich noch die Credits angucken. Und ja, das war's.
Das ist schon echt super weird. Das habe ich ja nur im Longplay gesehen, weil die CD32-Version, die ist da tatsächlich ein bisschen anders. Da läuft man nämlich ja durch so eine Art Haus mit verschiedenen Ebenen, Eistreppen, und dann steht da irgendwann Congratulations auf einem Banner und darunter ist ein großer Kuchen und dann werden Schneekanonen abgefeuert.
Ja, und Möbel stehen da auch rum.
Ja, genau, ja, das ist halt ein Haus, ne?
Ein Wohnhaus, also, ja.
Und da sind auch dann deine Puppies, dann fliegen da auch Luftballons, das ist schon auch weird. Ich würde auch nicht sagen, dass es zum restlichen Spiel gut passt. Aber es ist halt auch nicht so unpassend wie dieser LSD-Trip in der klassischen Amiga-Version, der mich übrigens ein ganz bisschen an das Ende von 2001 Odyssee im Weltraum erinnert. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
Ja, ich kann mich gerade nicht so richtig ans Ende erinnern.
Da gibt es am Ende auch einen sehr langen LSD-Trip eigentlich. Mhm. Also das ist sehr, sehr verrückt, das Ende. Und das haben wir hier auch. Und da finde ich die CD32-Version tatsächlich auch ein bisschen besser.
Ja, die ist auf jeden Fall gefälliger. Auf einer anderen Ebene irgendwie unpassend und merkwürdig. Aber klar, die sieht halt einfach gegenständlicher aus. Man kann das irgendwie begreifen, dass das sein soll. Irgendwie. Ja. Bei dem anderen ist es ja irgendwie nur, sind ja nur Farben und Effekte. Das ist schon ein bisschen komisch.
Ja, dann haben wir das Spiel durch. Und insgesamt kann man sagen, dass Fire and Ice, was die Präsentation angeht, schon eine wirklich gute Figur macht. Sehr kompetent.
Mhm.
Die Grafik, haben wir ja schon gesagt, die ist halt richtig schön. Die Animationen sind flüssig. Aber, das haben wir jetzt auch schon mal angedeutet, der Sound, der ist sehr gelungen. Und wenn unser Philippe, unser Dr. Music hier wäre, dann würde er uns jetzt sicherlich noch einen Deep Dive zu den Soundstrukturen des Spiels liefern. Aber wir müssen heute alleine mit uns beiden vorlieb nehmen. Wir sind auf uns allein gestellt. Ist aber auch nicht so schlimm. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass die Musik zwar nett ist und insgesamt auch die Stimmung mitträgt, sie aber auch jetzt nicht so super catchy ist wie bei anderen Spielen.
Ja, da gebe ich dir recht.
Verantwortlich für die Musik und auch den Sound, das ist ein gewisser Jason Page. Und der ist damals im gleichen Computerclub gewesen wie Steven Turner und auch Andrew Braybrook. Ob er in der gleichen Band war, weiß ich allerdings nicht.
Wer weiß das schon.
Praktischerweise kam er aber aus derselben Stadt, also auch Witham in Essex. Und der fing dann bald an, dort als Praktikant zu arbeiten, also bei Graftgold. Der hat zunächst Stücke für den C64 umgesetzt, für die sonst niemand mehr so richtig Zeit hatte. Also der war so ein Lückenfüller.
Genau, man hatte ja gerade so diesen Shift zum 16-Bit hin gemacht, ne?
Genau. Und auch er war natürlich inspiriert von den ganz Großen der Szene von damals, also einem Rob Hubbard oder Martin Galway und wie sie alle heißen. Und der meinte in dem Interview mal, dass sein erstes gekauftes Spiel Thing on a Spring für den C64 gewesen sei. Und da ist die Musik tatsächlich von Rob Hubbard. Kennst du das?
Ja, das kenne ich deshalb, weil wir da in unserer James-Bond-Folge drüber gesprochen haben.
Ah, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Du hast mir davon auch was gezeigt. Ja.
Genau, also wer unsere James-Bond-2-Folge gehört hat, der erinnert sich vielleicht noch an dieses Spiel, das hier als Vorlage gedient hat, nämlich Thing on a Spring, also als Vorlage für James-Bond 2. Und ich habe ja vorhin schon mal so kurz über meine James-Bond-Vibes gesprochen, als es da um diese zweite Welt ging. Also wer weiß, wer da wohl wen inspiriert hat. Ja, und am Ende sind 15 Melodien entstanden für Fire and Ice. Und die sind, wie du gesagt hast, auf jeden Fall nett. Solide, stabil, nett, aber längst nicht so memorabel wie Stücke aus anderen Spielen. Und das markanteste Stück ist hier am Ende wahrscheinlich wirklich das Stück aus dem Intro, in dem Coyote am Klavier sitzt und zur Melodie bellt. Und auch dazu hat Jason Page mal auf Nachfrage erwähnt, dass das Bellen auf jeden Fall nicht von einem echten Hund stammt, sondern von einer Sample-CD. Das war eine Frage in dem Interview. Klingt auch, wie gesagt, sehr cheesy, aber ist ein Kind seiner Zeit. Also das Hundebellen, ja, passt durch den Coyoten da ja auch irgendwie rein. Und nach Fire and Ice hat er dann noch an einer Menge anderer Spiele mitgewirkt, wie beispielsweise ein Rough and Tumble für den Amiga, Sensible World of Soccer oder dem berüchtigten Rise of the Robots.
Oh.
Auch mal eine Folge wert vielleicht?
Naja, ich weiß ja nicht.
Na, wer weiß, wer weiß. Ich hab's noch nie so richtig gespielt.
Das sollte sehr, 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 sehr schlecht sein.
Ja. Naja, was man von ihm so liest, scheint der Jason ein sehr, sehr netter Typ zu sein, der auch heute, wie so viele ja, immer noch total gerne über seine Arbeiten spricht. Das finde ich ja immer sehr sympathisch und angenehm, wenn man das so sieht in Interviews, wie die sich freuen manchmal, dass sie noch auf ihre alten Hits, auf ihre alten Werke angesprochen werden. Übrigens gilt das auch für Andrew Braybrook und Steven Turner. Da gibt es auch auf YouTube so ein paar nette Interview-Mitschnitte von irgendwelchen Fantreffen, Conventions, ich weiß nicht genau, wo sie dann auf der Bühne sitzen. Sehr niedlich auf jeden Fall. Und die sind ja wirklich schon ein bisschen älter, ich glaube so Jahrgang ist Ende der 50er oder sowas und die sehen dann ja auch schon entsprechend alt aus und das ist dann umso ja, niedlicher irgendwie, wenn dann so Opis, muss man ja schon fast sagen, also visuell, optisch, äußerlich Opis über so Amiga-interne Technik sprechen und so, das ist schon irgendwie cool.
Tja, was soll man sagen, wir sind halt auch schon Mitte 40, ne?
Ja, gut.
Ja, und kann ich nochmal ganz kurz den Exkurs zur CD32-Version machen. Ich habe ja die CD32-Version gespielt und der Soundtrack ist dann ein bisschen anders.
Mhm.
Also die Melodien sind auch anders. Das Titelstück ist zwar das gleiche, bisschen voller. Und der restliche Soundtrack, der unterscheidet sich schon. Und mir ganz persönlich gefällt das Stück der Eiswelt vom Amiga, vom klassischen Amiga besser. Aber was den restlichen Soundtrack anbelangt, da fand ich die CD32-Version wirklich gut. Das war ein schöner Soundtrack.
Hm.
Ich weiß nicht, ob die Stücke, da ja, mag ich dir auch recht geben, was du über die Amiga-Version gesagt hast, nicht so super memorabel. Aber trotzdem habe ich die Stücke gerne gehört. Ich habe das gerne gespielt und die Musik dabei gerne laufen lassen. Und eine Sache, das habe ich dir im Vorfeld ja schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, der Grund, warum ich das Stück aus der Eiswelt vom Amiga besser finde als das von der CD32-Version, ist einfach die Tatsache, dass ich das als Jugendlicher, als Kind schon oft gehört habe.
Ja.
So, ich habe den ersten Level, die erste Welt, das war das, was ich gespielt habe. Ich bin da ja auch nie rausgekommen.
Mhm.
Also verbinde ich natürlich diese Schneelandschaft mit der Melodie aus der Amiga-Version und nicht mit dem CD-Soundtrack des CD32. Insofern ist dann vielleicht auch ein bisschen unfair, da schlägt dann die Nostalgie voll zu.
Ja, objektiv mag das schon sein, dass der CD32 Soundtrack der bessere ist, aber ja, die Nostalgie, ne, die rosa-rote Brille, das reißt dann manchmal doch noch ein bisschen was raus.
Und wer auch ordentlich was rausreißt.
Eigentlich bin ich doch der König der Überleitung.
Ja, ja, ich versuch's mal, ich habe ja mein Bestes gelernt. Das ist der Andrew Braybrook und dieser Mann, den haben wir ja heute schon ein paar Mal erwähnt, der ist viel zu relevant für das Spiel, dass man das bei diesen paar kurzen Erwähnungen belassen dürfte. Der war absolutes Graf-Gold-Urgestein, hatten wir ja schon gesagt. Hatte lange vor Fire and Ice schon echte Hits wie Paradroid, Iridium oder Rainbow Islands für Graf-Gold entwickelt oder geportet und war 92 schon ein echter Veteran der 8-Bit-Ära. Und der hat mal gesagt, dass sich die Entwicklung von Fire and Ice viel mehr nach Teamwork angefühlt hat, als es noch zum Beispiel die Entwicklung von Paradroid gewesen ist.
Ja.
Und gemeint ist damit die Tatsache, dass Fire and Ice nicht mehr nur von ihnen selbst, also von Graftgold, entwickelt wurde, sondern dass es auch auf der Seite von Renegade Menschen gab, die an der Entstehung mitgewirkt haben. Und tatsächlich war man hier mit dem Publisher in enger Abstimmung, vor allem in der Anfangsphase, in der der Charakter Cool Coyote ausgearbeitet wurde. Ganz zu Beginn in den ersten Demos, da war der Coyote nämlich noch ein hüpfendes Wesen mit Schlappohren, das zumindest von der Grundanmutung und wenn es nach Andrew Braybrooks Aussagen geht, von einem anderen Spiel von ihm inspiriert sein soll.
Genau, und zwar von Gribbley's Day Out von 1985, das auf dem C64 rauskam und wo man auch so ein kleines Wesen steuert, das aber zumindest aus unserer Sicht eigentlich nichts mehr mit dem Cool Coyote zu tun hat. Also ich habe mir das mal angeguckt, da sind wirklich gar keine Referenzen mehr zu sehen, aber wer weiß, was ihn da tatsächlich auch aus diesem Spiel inspiriert hat. Es muss ja nicht zwangsläufig der Look des Charakters gewesen sein. Also wer weiß. Aber auch die Welten, insbesondere diese Aztekenwelt, dieses Labyrinth, soll sich auch an diese Vorlage so ein bisschen anlehnen. Naja, so genau habe ich mir das jetzt auch nicht angeguckt, aber irgendwas scheint ihn da wohl inspiriert zu haben. Und Renegade war aber noch nicht so richtig angetan von der Figur. Also die Herren hatten sich hier etwas Konventionelleres gewünscht, sowohl was die Darstellung, aber auch die Bewegungen betrifft. Und die Überarbeitung dieser ersten Entwürfe und letztendlich auch die Idee vom Coyoten, die kamen dann von Philip Williams, also dem leitenden Grafiker des Teams bei Graftcode, dem man hier freie Hand gelassen hatte. Da sind wir wieder bei der künstlerischen Freiheit. Mhm. Wir sind hier mit Renegade zugange und schon läuft's wieder. Und mit dessen Ergebnissen war man bei Renegade ziemlich zufrieden. Nur die Farbpalette stand noch nicht so richtig fest, aber fest stand, dass man gerne mit Sonic mithalten wollte. Das hast du ja vorhin schon erwähnt, dass es ja dein Sonic gewesen ist, so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen.
Und eigentlich hätte man hier gerne ein eigenes Amiga-Maskottchen etabliert. Und so kam es dann, dass aus dem Coyoten dann auch ein blauer Coyote wurde. Also tatsächlich die Analogie zu Sonic gar nicht so weit hergeholt. Und es gab nun zumindest also schon mal einen Charakter, der es mit Sonic aufnehmen sollte. Was aber noch fehlte, war ja die Umgebung. Also die komplette Umgebung in der ersten Demo bestand zunächst erstmal noch aus bergigen Landschaften. Und auch hier gab es eine Inspiration, zumindest was weite Teile vom Look and Feel angeht. Denn Andrew war großer Fan von Turrican, vor allem von Turrican 2, das 1991 ja erschienen war. Naja, und wer Turrican 2 kennt, der wird sich vielleicht an das butterweiche Scrolling erinnern und die ebenfalls sehr, sehr flüssigen Parallax-Animationen. Ne?
Oder auch an den sensationellen weichen Farbverlauf, der da im Hintergrund benutzt wurde. Den Copper- oder Rainbow-Effekt hatten wir ja schon genannt. Auf jeden Fall war man bei Graftgold von der technischen, exzellenten Umsetzung von Factor 5 aus Deutschland ziemlich beeindruckt. Aber es blieb da nicht bei der reinen Inspiration, denn Graftgold bzw. Andrew wollte halt mehr über die technische Umsetzung des Ganzen wissen. Und das führte so weit, dass man Kontakt zu Factor 5 hergestellt hat, genauer gesagt zu Julian Eggebrecht, dem Creative Director und Mitbegründer von Factor 5, um sich mit ihm und den Entwicklern bei Factor 5 über die Herangehensweise auszutauschen. Dabei ging es hauptsächlich um das Scrolling, also das flüssige Scrolling und natürlich die Farbdarstellung. Ja, die Jungs von Factor 5, die hatten anscheinend keine Probleme damit, über ihre Entwicklung zu sprechen, ihre Geheimnisse auch auszuplaudern, weshalb einiges an Wissen und Technik aus Turrican somit wohl auch in Fire and Ice stecken dürfte.
Ja, den Hintergrund haben wir ja schon mehrfach erwähnt, aber zum Beispiel auch diese Kleinigkeit, dass die Seilbrücken, auf die man hier in Fire and Ice rübergehen kann, unter dem Gewicht von Cool Coyote so nachgeben. Das ist auch so ein Detail, das es in Turrican gegeben hat, das eigentlich auch gar nicht wichtig gewesen ist, aber sich einfach gut anfühlt. Ne?
Ja, das passt ganz gut zu etwas, was ich noch gelesen habe. Diese Brückenteile, die nachgeben, wenn der Cool Coyote da drauf tritt. Das ist eine Sache, die dem Braybrook wohl relativ wichtig gewesen ist, nämlich eine gewisse Physik, eine gewisse realistische Physik des Spiels, sowohl in der Welt als auch den Figuren und den Gegenständen. Und wenn man darauf achtet, dann merkt man das. Natürlich, erste Welt, Eis, ordentlich rutschig, in der dritten Welt dann unter Wasser, sehr floaty, wobei Cool Coyote nicht schwimmt, aber wenn er springt, dann springt er recht hoch und sehr langsam.
Ja, stimmt. Aber hier passt es wenigstens, ne? Also in den anderen Level außerhalb vom Wasser ist es ja trotzdem floaty.
Aber nicht so floaty.
Nicht so floaty, aber hier ist es okay, weil er ist ja unter Wasser.
Mhm. Und eine Sache, die ich noch ganz niedlich fand, wenn man in den ersten Leveln in der Eiswelt, wenn man da einen Abhang herunterläuft und sich dann duckt, dann rutscht die Figur so schön den Abhang runter. Das finde ich irgendwie echt niedlich.
Ja.
Und ich habe ja auch gerade von den Objekten gesprochen, die Eisbälle. Diese Projektile, die bewegen sich, finde ich, physikalisch erstaunlich korrekt. Die fliegen nicht alle in derselben Bahn. Also du kannst ja wirklich so einen ganzen Bunch von diesen Eisbällen schmeißen. Mhm. Und der wirft mal einen ein bisschen weiter höher, einen dann mittig, dann wieder einen oben, dann wieder einen mittig und dann einen unten. Und die prallen ab, die werden dann auch mal langsamer. Also das ist wirklich toll gemacht. Und wenn man das weiß, wenn man darauf hingewiesen wird und wenn man darauf achtet, dann, ja, wie gesagt, ist das wirklich beeindruckend.
Ja.
Ja, die rutschige Eiswelt nervt halt trotzdem, vor allen Dingen am Anfang. Aber es ist echt cool.
Ja, finde ich auch. Also ist mir auch aufgefallen, ich bin auch jemand, der sowas mag und glaube ich auch zu schätzen weiß. Also diese kleinen Details. Übrigens, wer da noch ein bisschen weiter eintauchen möchte, es gibt einen Blog von Andrew Braybrook in diesem Internet. Da hat er auf einem, aus meiner und ich glaube auch aus deiner Sicht, recht hohem technischen Niveau auch noch viel mehr beschrieben, wie verschiedene Dinge in Fire and Ice umgesetzt worden sind. Da geht es um Speicherbereiche, um Framerates und so weiter. Also Dinge, die hier sicherlich den Rahmen gesprengt hätten und auch unseren technischen Horizont überschritten hätten. Aber wer da Bock drauf hat, der kann sich da auf jeden Fall mal reinlesen. Ist bestimmt sehr interessant.
Wobei man sagen muss, das ist kein Fire and Ice Blog.
Nee.
Hauptsächlich geht es da um Uridium.
Genau, ja.
Also der Blog heißt ja auch Uridium Maker.
Ja.
Wir verlinken das natürlich. Aber ja, es gibt auch immer wieder Bereiche, in denen es um Fire and Ice geht. Ist definitiv lesenswert. Aber zurück zum Spiel. Das war ja nun fertig. Fire and Ice kam in die Läden. Aber was sagte denn die Presse damals? Wie kam das Spiel allgemein an? Und um das kurz zusammenzufassen, Spoiler-Alarm, gut. Die deutsche Spielepresse vergab damals im Allgemeinen gute Wertungen. Im Amiga Joker 592 gab es 86% und einen Joker-Hit. Die Powerplay des gleichen Monats, die vergab 85%, also nur 1% weniger. Die ASM, die schrieb in ihrer Ausgabe 492, dass man seine Zeit nicht mit dem Lesen dieses Artikels verschwenden sollte und sich stattdessen das Game kaufen muss. Es gab 10 von 12 Punkten, was 83,3% entspricht. In der Amiga Joker Ausgabe 293, da bekam das Spiel im Leservote den zweiten Platz der besten Actionspiele 92 und die Powerplay, die kürte das Spiel sogar zum besten Action Game 92. Also nicht Leser, sondern die Redaktion.
Mhm.
Und wie immer war man im Ausland großzügiger. Die Amiga Mania zum Beispiel, die vergab 92%, die Mega Zone und auch die Amiga Action jeweils 91. Wenn wir bei Moby Games gucken, dann kommt die Amiga-Version insgesamt auf 87% bei den Kritikern und hat einen Moby-Score von 8,2 von den Fans. Ich konnte leider keine aktuellen Reviews zur Amiga-Version finden. Wie das Spiel heutzutage aufgenommen wird, da müsst ihr euch also leider auf Tobi und mich verlassen.
Oder selber spielen.
Ja, aber bevor wir zu Wort kommen, schauen wir nochmal, wie es mit Cool Coyote weiterging.
Naja, die Presse war also angetan bis begeistert. Die CD32-Umsetzung haben wir ja gerade schon erwähnt. Man kann sich also schon denken, dass es Fire and Ice nicht nur auf dem Amiga gab, wie wir zunächst gedacht haben. Aber in den Hard Facts hatten wir das ja auch schon erwähnt, dass es das Spiel auf einigen anderen Systemen gegeben hat. Im gleichen Jahr, in der die Amiga-Version rauskam, gab es noch eine für den Atari ST. Ein Jahr später, also dann 1993, erschien dann eine Variante für MS-DOS. Und hier kann man schon ein paar interessante Dinge beobachten. Keine der Versionen hat diesen schönen Amiga-typischen Farbverlauf, also diesen Copper-Effekt, den wir vorhin schon erwähnt haben. Und auch musikalisch kommen ehrlich gesagt weder der ST noch der PC an den Amiga heran, wie so oft in dieser Zeit. Wobei man fairerweise sagen muss, wenn man damals einen Atari STE gehabt hat, gab es hier durchaus auch Farbverläufe. Und wenn man genug RAM hatte, wurde zu Beginn sogar das ganze Spiel in den Zwischenspeicher geladen. Wenn das nichts ist.
Ja, das ist schon ganz geil. Ja. Also das bedeutet sehr schnelle Ladezeiten.
Ja, ja. Auf dem PC gab es sogar zwei Varianten, eine EGA und eine VGA-Variante. Was wir an diesen Versionen auf dem PC schätzen, haben wir ja vorhin schon erwähnt, ne? Stichwort Statusanzeige, Schlüssel und so weiter.
Mhm.
Das sind alles keine Gamechanger, aber schon ganz nette Features.
Mhm.
Und 1994, da ist dann auch Markus deine CD32-Version erschienen. CD-Musik, nette Grafikspielereien haben wir schon erwähnt. Und der Copper-Effekt ist hier zum Beispiel ja der richtige Farbverlauf. Und außerdem gab es on top noch ein paar nette Parallax-Ebenen. Eins muss man Graft Gold auf jeden Fall lassen. Sie haben anscheinend immer versucht, das Beste aus den Systemen für das jeweilige Spiel herauszuholen. Gerade das CD32 wurde ja damals wirklich von vielen Entwicklern nur stiefmütterlich behandelt. Das ist hier nicht der Fall. Hier gab es ja eine wirklich sichtliche Verbesserung oder Aufwertung des Spiels durch die Fähigkeiten des CD32, finde ich hier auch wirklich total gelungen.
Ja, auf jeden Fall. Aber zurück in die Timeline. 1995, da gab es noch eine Version für den Akron Archimedes. Das ist so ein, ich kannte den vorher nicht, so ein sehr obskurer britischer Heimcomputer. Den gab es ab 1987. 1996 wurde es dann nochmal so richtig exotisch, denn da erschien Fire and Ice für das sehr betagte Sega Master System in Brasilien. Mhm. Wenn man sich das Spiel anguckt, das ist schon wiedererkennbar, aber es wirkt unfertig und wenn ich das nicht ganz falsch gelesen habe, dann ist es das auch.
Okay.
Die Sega Master System Version war nämlich in Entwicklung, wurde dann aber so halbfertig eingestellt, sollte nie veröffentlicht werden. Und Tectoy in Brasilien hat sich das Ding geschnappt und hat es halt doch veröffentlicht. Und wer sich jetzt fragt, wieso Brasilien und Tectoy, das hängt mit dem brasilianischen Markt zusammen. Da geht's oder ging es irgendwie so, dass durch Steuern, durch Zölle war es unglaublich teuer, Technik nach Brasilien zu bringen. Und die Firma Tectoy, die hatte damals die Rechte am Master System und später auch am Mega Drive. Also die haben die in Brasilien hergestellt und dadurch hatten die eine unglaubliche Popularität in diesem Land und haben sehr, sehr lange durchgehalten. Also das Master System war 96 bei uns ja schon Jahre tot. Hm. Wir haben ja mal Alex Kidd in Shinobi World besprochen. Das war ja eines der letzten Master System Spiele und das kam 1991. Hm. Und hier sind wir 5 Jahre später.
Krass. Witzige Entwicklung irgendwie.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich spannend, wenn man sich das anguckt. Tectoy, Brasilien und Sega. Vielleicht ist das mal eine Folge wert.
Hm. Ich schreib's auf die Liste.
Mach mal. Tja, und danach, dann war halt auch Feierabend für Graft Gold.
Genau, die haben 1997 ihr letztes Spiel veröffentlicht und 98 hat der Laden dann dicht gemacht. Andrew Braybrook sieht sich auch heute eher noch als Schöpfer von Iridium, ist natürlich einer seiner ganz, ganz großen Klassiker, eine riesige Fangemeinde. Mhm. Darum auch sein Twitter-Handle, ich glaube Iridium Maker oder sowas.
Genau, genau. Iridium, genau wie der Blog.
Oder Writer?
Könnte auch Writer sein, ja. Könnte es auch, bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Irgendwie sowas. Also das ist auf jeden Fall der Titel, zu dem er sicherlich am häufigsten angesprochen wird. Aber auch Fire and Ice wird in Interviews und Artikeln von ihm nie ganz außer Acht gelassen. Also man kann schon ein bisschen was darüber erfahren, wenn man nur lang genug sucht und das auch möchte. Und auch er ist jemand, der anscheinend sehr redselig ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, und sich gerne unterhält über seine alten Werke. Aber man muss dennoch unterm Strich sagen, Fire and Ice ist leider nie so wichtig geworden, wie es hätte werden können, werden sollen. Der neue Sonic ist es nicht geworden.
Ja.
Es ist auch nicht das Maskottchen vom Amiga geworden.
Auch nicht, ja.
Aber es hat immerhin heute den Weg in unsere Folge geschafft.
Immerhin.
Ja. Tja, und bevor wir es jetzt gleich haben, es gibt noch eine Christmas Special Edition von Fire and Ice. Da gibt's eine ganze Reihe Winterlevel und Coyote trägt eine Weihnachtsmütze. Sieht auch ganz hübsch aus. Ich habe es nie gespielt, du glaube ich auch nicht. Ne?
Nee, ich wusste auch nicht, dass es das gibt, bis zur Recherche.
Ja, ist vielleicht was für die nächste Weihnachtszeit.
Mhm, zusammen mit Xmas Lemmings.
Ja, mal gucken.
Mal gucken.
Aber Markus, du hast ja vorhin gesagt, unsere lieben Hörerinnen und Hörer sollen sich auf unsere Meinung verlassen, wenn es darum geht, Fire and Ice aus heutiger Sicht zu bewerten.
Ja.
Wie fällt denn dein Urteil aus?
Tja, was soll ich sagen? Fahim, ne? Von dem ich ja Fire and Ice bekommen habe, zusammen mit BC Kid.
Mhm.
Der, habe ich ja vorhin gesagt, war ja eher Fan von Hudsons Steinzeitjungen und ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass er wohl damals recht hatte, das höher zu bewerten als Fire and Ice. Fire and Ice ist ein schönes Spiel, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, vor allen Dingen die Sprites und die erste Welt sieht wirklich toll aus. Ja, leider ist die erste Welt eine Eiswelt und damit ordentlich slippery. Wenn man es dann in die zweite Welt geschafft hat, dann ist es zwar nicht mehr so rutschig, aber dafür auch nicht mehr so schön. Und in der dritten Welt, da ist es wieder schöner, aber dafür wird es extrem floaty. Was ich dann wiederum ganz gut finde, man kann den Coyote während des Springs noch steuern.
Mhm,
das
stimmt, ja.
Fand ich sehr gut. Leider muss ich aber auch sagen, Fire and Ice ist viel, viel zu schwer. Kein Abspeichern, keine Continues, keine Levelcodes, nix. Und dann auch noch ein Spiel, was recht lang ist. One-Hit-Death Ich hasse One-Hit-Death. Ja, und Nettozeit der ersten Welt bei mir eine halbe Stunde. Geht sicherlich schneller, aber ja, es ist ein langes, langes Spiel. Wenn man das heute auf dem Amiga Mini oder irgendwie emuliert spielt, dann ist Speichern natürlich überhaupt keine Problematik mehr. Dann kann man das Spiel genießen, dann kann man die tolle Grafik genießen, die nette Musik. Ja, in der zweiten Hälfte wird der Schwierigkeitsgrad nochmal krasser, also das zieht nochmal ordentlich an. Mhm. Für mich leider kein Must-Play, aber eine schöne Erinnerung. Und manchmal ist es ja so, dass man rückwirkend, wenn man sich so alte Spiele nochmal anguckt, denkt, ach, hätte ich es mal nicht gemacht, hätte ich es mal in guter Erinnerung behalten. Und das ist bei Fire and Ice bei mir tatsächlich nicht der Fall. Mhm. Es ist nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, lasst die Finger davon, spielt es nicht nochmal oder spielt es auch nicht zum ersten Mal. Ich finde, das ist schon ein nettes Jump'n'Run. Ich würde ihm insgesamt 3 von 5 Sternen geben.
Mhm. Okay.
Tobi. Was können unsere lieben Zuhörenden von dir mitnehmen? Du bist ja so jemand, der gerne Dinge als Klassiker bezeichnet. Ist Fire and Ice für dich ein Klassiker? Also ein persönlicher mit Sicherheit.
Ja, schon. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das Spiel für mich ein Klassiker ist, weil ich habe das Spiel, glaube ich, früher nicht ausufernd genug gespielt, als dass ich das behaupten könnte. Es gehört irgendwie dazu in meine erste Diskettenbox und es verbindet mich auch mit meinen ersten Amiga-Jahren. Aber ich weiß gar nicht, ob ich an dem Spiel hänge, weil ich es gerne gespielt habe oder weil es einfach ja irgendwie dazugehört. Ich kann die meisten Punkte, die du gesagt hast, eigentlich so unterschreiben. Das sehe ich eigentlich im Prinzip alles genauso. Ich ärgere mich auch nicht darüber, dass ich es nochmal angefasst habe. Im Gegenteil, ich bin froh, dass ich es nochmal gespielt habe, denn ich habe es wie du damals nicht aus der ersten Welt rausgeschafft. Und dank der Vorbereitung auf diese Folge bin ich erstmals durchgekommen. Und du hast schon recht, technisch sauber. Nette Musik, tolle Grafik, ein niedlicher Charakter, der wirklich toll ausgearbeitet ist. Also insgesamt kann man dem Spiel nicht so richtig was vorwerfen, außer vielleicht der bisschen gewöhnungsbedürftigen Steuerung und dem Schwierigkeitsgrad. Der hat mich wirklich auch fertig gemacht und ja, ohne Emulation wäre ich im Leben nicht dadurch gekommen.
Ja.
Also insofern würde ich auch sagen, ja, ich habe jetzt irgendwas zwischen 3,5 und 4 gedacht. Naja, komm. Eine gut gemeinte 3,5 würde ich mir auch noch geben.
Sag doch einfach mit Zug nach oben.
Ja, mit Luft nach oben, genau. Das ist gut.
Ja, dann haben wir es mal wieder, oder?
Das klingt ganz so. Und dann bleibt uns gar nicht mehr so viel anderes übrig, als wie immer unseren lieben Hörern und Hörerinnen zu danken, dass sie uns bis hierhin zugehört haben. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Zum Beispiel mit einer netten Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Schreibt uns gerne einen Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de oder slidet in unsere DMs oder die Kommis in den
oh mein Gott.
Sozialen Kanälen. Wie zum Beispiel Twitter oder Blue Sky, da sind wir im Moment ein wenig aktiver.
Ja, richtig. Und Sebo ist heute nicht da, aber er würde jetzt sicherlich sagen, was ihr auch gerne machen könnt, ist uns mit Geld zu bewerfen. Wir haben jetzt ja seit einiger Zeit einen Steady-Account und wir werkeln fleißigst, möchte ich sogar sagen, an Content, um ihn hinter die Paywall zu tun. Keine Angst, niemandem wird irgendwas weggenommen. Zusatzzeug für hinter die Paywall. Wollt ihr uns schon mal ein bisschen unterstützen? Wollt ihr uns motivieren, das schneller zu machen? Dann seid ihr mit 3 € im Monat dabei. Da freuen wir uns natürlich tierisch drauf, weil wir möchten irgendwann keine Miesen mehr mit diesem Podcast machen. Das ist eigentlich erstmal auch schon alles.
Genau. Könnt ihr auch einen Kaffee holen auf Ko-fi.
Stimmt, das gibt's auch noch.
Sind wir auch am Start. Und wegen den Bewertungen, also macht's mal wirklich. Wir sagen das ja am Ende jeder Folge. So richtig tut sich da nichts. Ich glaube, die letzte Bewertung ist aus dem November letzten Jahres. Ist schon wieder ein Weilchen her. Und ehrlicherweise war das auch die einzige im letzten Jahr. Also Leute, es ist nicht so schwer. Kurz zusammenfassen, finde ich gut, finde ich nicht so gut. Sterne vergeben, fertig. Das Gleiche gilt natürlich für Spotify und alle anderen Dinge. Wir freuen uns drauf.
Und auch für Steady.
Ja, es ist alles nicht so schlimm.
Sind doch nur 3 €.
Ja. Also, wir hören uns in 14 Tagen.
Ja, mit Sicherheit. Und Philippe würde jetzt sagen...
Ich glaube, er würde sagen, bleibt
am Drücker, ne?
Am Drücker, ja.
Am Drücker. Sind wir uns einig, oder?
Sind wir uns einig.
Sind wir uns einig. Gut, dann also bleibt am Drücker.
Auf Wiedersehen.
Ach, Sebo. Einfach schön. Bis dann.
Ciao, ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.